Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Women Hit Harder, dem Female Power Podcast. Und mein heutiger Gast ist vierfacher Olympiasieger. Er hat zweimal zwei Silberne davongetragen und hier ist er, Kevin Kuske. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Also, wir hatten ja wirklich schon einige Gäste hier, aber du bist mit Abstand der größte und kräftigste, der hier je saß.
Hält der Stuhl mich aus?
Ich hoffe es. Ey, du bist ja wirklich eine Maschine, Kevin. Wenn man so liest, was du so gemacht hast und gewuppt hast, kann man nur sagen, Respekt.
Hobby zum Beruf, sage ich immer. Also ich, alte DDR-Familie, meine Eltern haben Sport gemacht, mein Opa hat Sport gemacht. Für mich stand im Vordergrund immer, dass ich einmal mal zu Olympia fahren wollte. Und das hat sich bis zum Ende eigentlich so, ist es so dabei geblieben. Ich habe gar nicht so an dieses Finanzielle und das Ganze gedacht, sondern eher so, das zu schaffen, dass man zu Olympischen Spielen fährt.
Ja, du hast es ja dann offensichtlich nicht nur einmal gemacht, sondern viermal. Und hast ja auch, wie gesagt, fünfmal sogar.
Fünfmal Olympia. Aber einmal ziehe ich nicht mit, Sochi. Blende ich aus.
Warum?
War nicht ganz so erfolgreich für uns. Und lag, finde ich, also aus meiner Sicht natürlich, jeder sagt da natürlich was anderes, nicht am athletischen Teil, am athletischen Part in der Fahrerei, sondern eher so an den Geräten.
Oder an den politischen Gegebenheiten. Ne? Ich erinnere mich so ein bisschen noch an diesen Komplott in Sochi. Da war ja auch irgendwie mit den Startern, wer jetzt im Team wie ist und dann dürfen die nur zwei Bobs rein oder drei sogar. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Jetzt schon? Ja, nee, es war eher so die Saison, wie sie im Anfang verlief. Also ich fand Sochi, auch wenn da jetzt viele Geschichten im Nachhinein so auch mit den Russen kamen, Dopingkontrollen und so eine Geschichte mit einer A4-Seite, die aufgetaucht ist mit Namen drauf. Ich finde immer, dass man sollte sich da so sein eigenes Bild machen, auch von den Athleten. Und ich finde, dass die Russen immer nett waren. Also auch der Olympiasieger Subkov, der jetzt so ein bisschen am Pranger stand danach auch. Im Endeffekt gab es eigentlich nur eine Liste, wo die Namen drauf standen von jemandem, der nach Amerika geflüchtet ist. Und ich bilde mir immer ganz gerne mein eigenes Bild, weil man auch schon oft erlebt hat, dass in Medien viele Sachen immer so genommen wurden, weil es schön ist. Und so richtig Hintergründe gibt es da gar nicht. Und deswegen kann ich nur sagen, die Russen waren zu uns immer sehr, sehr loyal. Waren faire Verlierer. Wenn sie gewonnen haben, waren sie auch besser. Und dann kann man im Nachhinein viel diskutieren und machen und tun. In Sochi lag es am Gerät. Ne, wir haben, finde ich, eine sehr gute Startzeit gebracht und sind dann aber auf der Bahn weggebrochen ab der Mitte, obwohl wir eine gute Fahrweise hatten, also auch gut gefahren sind. Und das ist einfach ein Materialproblem. Ne? Und das ist im Endeffekt dann das Problem gewesen, warum man dann in Sochi nicht ganz so gut abgeschnitten hat, wie man abschneiden wollte.
Kevin, du bist Anschieber gewesen. Was unterscheidet zum Beispiel einen Anschieber von einem anderen Insassen in so einem Bob?
Also Anschieber ist dieser Überbegriff. Früher gab es auch noch den Begriff Bremser, weil der Pilot, der ja mitfährt, oder das Gerät steuert, ja nicht bremsen kann, weil die Bremse hinten ist. Aber an sich ist unser Job damit betitelt, glaube ich. Der Anschieber schiebt halt das Gerät an. Auch aus diesem athletischen Aspekt, dieser Motor zu sein, das Gerät mit einer so hoch wie möglich Geschwindigkeit in die erste Kurve zu schieben, also durch die Lichtschranke durchzuschieben, das hat uns zu diesem Titel Anschieber gebracht. Und unser Hauptpart ist halt Anschieben, das Gerät halt von 0 auf 100 zu katapultieren, so schnell wie möglich. Und damit ist ja der Job eigentlich nicht getan, auch wenn es viele so Außenstehende immer so nehmen, ja, dann musst du ein bisschen anschieben, dann setzt sich rein, lässt sich runterfahren. So ist es ja nicht. Also wir lenken mit, wir machen Rhythmus, du musst wissen, welcher Kurve du bist, musst auch mal in manchen Kurven anderen Rhythmus machen als normal. Und du hast also noch mehr Aufgaben als Anschieber in dem Bob. Aber die Hauptarbeit natürlich macht der Pilot. Und das ist,
Das war André, richtig?
Mein erfolgreichster war André.
André Lange,
ja.
Thomas Florschütz.
Auch ein guter Pilot, aber leider nicht durch einen Schienbeinbruch. Könnte man sagen, der hat auch MMA gemacht. Nein, hat dieses Schienbein gebrochen und war dann athletisch ein bisschen im Defizit. Hat ihn auch, glaube ich, kopfmäßig ein bisschen durcheinander gebracht und deswegen hat er dann relativ zeitnah, finde ich, die Karriere beendet. Hätte noch machen können. Ja, ich habe immer Rodelpiloten gehabt, habe ich letztens mal analysiert. Weil so ein Begriff ist ja Francesco Friedrich als momentan bester Pilot der Welt. Der kommt ja aus der Leichtathletik. Der musste sich das ein bisschen erarbeiten. Ich habe eigentlich früher immer so auf diese Rodelpiloten gesetzt. Die haben weniger gute Athletik, weil die als Kinder immer auf diesen Rodelschlitten gelegen haben im Winter, wo wir halt Leichtathletik, Fußball, Judo gemacht haben. Waren die halt auf der Rodelbahn unterwegs, kennen die Bahn aus dem FF. Die haben aber so mal eine relativ schlechte Athletik gehabt.
Aber du hast dir schon immer gesagt, auch als du klein warst, weil du sagst, du hast eine sehr athletische Familie, bist du auch so geprägt, sagen wir mal so. Und du hast gesagt, du wirst Bobfahrer. Nee, du hast ja was anderes vorher gemacht, oder?
Ja, Leichtathletik. Also ich, vielleicht erzähle ich die Geschichte von Anfang an. Mein Opa war mal Ostpreußenmeister im Hochsprung. Der hat so ein bisschen dieses sportliche Gen so in die Familie mit reingebracht. Wollte unbedingt zu den Olympischen Spielen. Und wenn man sich den neuen Jugendlichen so erklärt, also früher gab es ja kein Instagram, Facebook, TV hoch und runter, wo man sich damit beschäftigen kann, einfach mit dem Thema. Man gibt bei Google einen Olympia und dann kommen ja 1000 Bilder. Früher war es so, dass du dich ja vom Kopf her so fokussieren musstest. Es gab wenig Zeitung, also wenig Berichte über den Sport. Und ich finde so, mein Opa hat da so den Grundstein in diesem Kopf, in dieser Genetik gelegt, dass man sich halt so auf den Sport halt fokussiert. Ne? Dann kam der Krieg dazwischen, der konnte dann halt nicht zu Olympia fahren. Und hat so diesen Wunsch oder diese Genetik an meine Mutter weitergegeben, die dann natürlich auch zu Olympia wollte. Die hatte mal einen DDR-Rekord in der Halle über 60 Meter Hürden.
Also auch Leichtathletin.
Nationalmannschaft. Hat es dann so aus, sag ich mal, politischen Gründen nicht geschafft, weil ich habe mir dann immer so, meine Mutter redet darüber nicht, die macht es auch nicht schlecht. Aber ich denke mir, wenn man einen DDR-Rekord in der Halle zu einer Zeit, wo man halt die Chance hat, dann halt zu Olympia zu fahren, dann nicht dabei ist und sie halt sagt, sie wollte nicht in die Partei eintreten, dann sind so ein, zwei Sachen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, diese zwei Familienmitglieder wollten unbedingt hin, haben es nicht geschafft. Und dann haben die so die Genetik an mich weitergegeben und den Wunsch. Und das so deswegen so familiär bedingt. Ne? Und das wollte ich in einer Leichtathletik schaffen tatsächlich, über 100 Meter.
Das heißt, du warst mal Sprinter.
Und ein viel zu schwerer Sprinter. Meine Trainer haben alle gesagt,
wechsel. Mach mal die Kugel. Ja. Kugelstoß.
Diskus. Ich war 98 bester Sprinter mit Tobias Unger zusammen, 10,50. Und war viel besser Kugelstoßer. Eigentlich eine Sache, die völlig blödsinnig ist. Also geht eigentlich gar nicht. Und da
ist wie eine Biene, so, die kann genetisch auch nicht, eine Hummel, die kann genetisch auch nicht fliegen, aber macht sie trotzdem, weil ihr Glauben so stark ist.
Okay, das wusste ich noch.
Die Flügel nicht. Sind eigentlich für ihre Körperkonstitution viel zu klein. Eigentlich könnte sie gar nicht fliegen, aber sie hat offensichtlich ein gutes Mindset.
Das ist interessant.
Also es funktioniert.
Das ist so eine dicke Biene.
Ja, ich stelle mir gerade nicht ein Hummelkostüm vor.
Das würde ich sogar machen. Wäre ich hergekommen heute? Bin hier reingeflogen.
Hallo, hier bin ich.
Ja.
Sehr gut.
Aber das ist, ich wollte immer Sprinter sein. Ich wollte nicht Zehnkampf machen, ich wollte nicht Wurf machen. Ich wollte halt Sprinter sein und ich habe damals einen sehr guten Trainer gehabt, der auch so ein bisschen jetzt in meiner zweiten Karriere als Trainer so ein paar, mir ein paar Sachen mitgegeben hat, an denen ich mich viel orientiere. Also das ist eigentlich ein Vorbild für mich.
Du meinst zweite Karriere, die Bob-Karriere?
Die Trainerkarriere.
Ach, die Trainerkarriere.
Also die dritte Karriere. Aber ich meine so vom Leistungssport zum...
Ja.
Zum nach dem Leistungssport, was man da als Tätigkeit hat. Und der Herr Rieger, der war für mich so ein, ich habe oft Leute belächelt, weil er halt so auch mal andere Sachen rangenommen hat, die nicht so klassisch im Training zu tun haben, die mich aber mal absolut motiviert haben. Und der hat gesagt, wenn du das machen willst, dann mach es. Dann machen wir halt Sprint. Und hatte dann aber nachher 96 Kilo schon als Sprinter und hatte aber Oberkörperverbot. Also ich habe nicht mal einen brutalen Oberkörper gehabt. Ja, was im Sprint natürlich aber schädlich ist. Du kannst so viel Masse gar nicht mit rumschleppen.
Wirst schnell müde.
Ja. Aber für was es sehr gut ist, ist es für einen Bob.
Was hast du wann rausgefunden? Wann hast du gemerkt, ich werde jetzt ein Bobfahrer?
Die waren immer schon auf der Jagd, waren die immer schon. 98 nach der WM waren die schon, es hat sich schon rumgesprochen, da ist der Kevin Kuske, bester Juniorensprinter, 10,50, 96 Kilo. Ey, viel zu schwer, die müsste auch mit haben. Und deswegen sind viele Leute, oder viele wollten mich haben dann von den damaligen Piloten. Tatsächlich hat mich ein sächsischer Trainer angesprochen. Da war ich beim Test unten, da war ich gar nicht so schlecht. Wollte dann aber nochmal die U23 WM mitmachen in der Leichtathletik. Heute gibt es ja U15, U16, tralala. Früher gab es nur die Jugend und nach der Jugend bist du in die U23 gekommen und dann in die Männer. War so das erste Jahr der U23. Genau, und da habe ich mich aber dann vorher verletzt. Bin komischerweise dann 14 Tage später schon aus dem Nationalkader rausgeflogen, obwohl ich bei der JWM eine Medaille gemacht habe das Jahr davor. Und dann war ich bockig und habe gesagt, okay, dann mache ich jetzt Bob. Ne? Und bin dann...
bockig geblieben.
Bockig geblieben und...
Ja. Also wenn man deinen Werdegang so ansieht, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Dann war es genau richtig. Dann sollte das wahrscheinlich so sein. Der Wink mit dem Zaunfall.
Ja. Das Gute bei mir war gewesen, ich mache das ja mit meinen Athleten heute auch. Ne? Also die Trainer haben mich sehr gut aufgenommen und auch die Piloten. Und die haben alle von vornherein gesagt, aus dir kann mal was richtig Krasses werden, weil die einfach diese Zusammensetzung, Gewicht, Schnelligkeit, auch diese Schnelligkeit in der Schnellkraft von den Kugelstoßen, die Geschichten, war einfach optimal für die. Und die haben mir das fast täglich, wöchentlich immer ins Ohr gesäuselt. Und dann hast du natürlich irgendwann das Selbstbewusstsein
gefasst. Geht so ein Mark und Bein über.
Ja. Und es ging auch relativ schnell. Also ich bin 98, 99 hin. 2000, 2001 war meine erste Saison. Dann bin ich da auch schon bei der Europameisterschaft mit André gefahren im Zweier. Ja, und 2002 schon Olympiasieger geworden. Das ist einfach so, es ging relativ zackig. Und ab dann war ich ja süchtig, also nach Erfolg. Muss ich sagen.
Erfolg macht süchtig, machen wir uns nichts vor. Das ist keine Lüge, das ist wirklich die Wahrheit.
Und viele dürfen nicht drüber reden, aber ich habe es immer bei jedem auch gesagt. Also es war wirklich, ist wie eine Sucht. Also du kennst ja bestimmt Club der Besten. Das ist so ein Club, wo man, wenn man Olympiasieger, Weltmeister wird oder Vize-Weltmeister auch, also einen großen Titel holt, darf man in dem Jahr danach, also du wirst das bei uns im Winter und du darfst dann im Sommer, am Ende Sommer darfst du in so einen Club der Besten fahren. Da treffen sich ganz viele Sportler, die erfolgreich waren in der Saison davor und die haben dann da nochmal so eine Woche oder anderthalb Wochen Halligalli, große Party, alle zusammen. Wird natürlich auch medial begleitet und ich hätte es, glaube ich, 10 oder 15 Mal schaffen können, da hinzufahren oder habe es geschafft und bin aber nicht einmal gefahren, weil ich, für mich war wichtiger, die nächste Saison abzuschließen, ordentlich abzuschließen, der Beste wieder der Welt zu werden und bin da nicht hingefahren. Und manche heute, Jugendlichen, die interessieren sich dann nach dem WM-Erfolg erstmal, wo geht es denn überhaupt hin? Was kriege ich für ein Auto? Kann ich mir jetzt einen BMW aussuchen, was für einen und so? Was, welche durch meine Leistung, in welchen Rang komme ich jetzt gerade? Das war für mich überhaupt nicht Thema früher.
Das ist ja die große Diskrepanz leider. Es gibt ja so viele starke Sportarten und zum Beispiel MMA, wie du ja weißt, ist ja nicht olympisch. Das ist ja das große Problem. Deswegen haben wir ja auch nicht die mediale Aufmerksamkeit, die wir eigentlich verdienen. Also nicht so, weil einfach die olympischen Sportarten noch mehr im Fokus sind, ob jetzt Sommerspiele oder Winterspiele. Und Club der Besten, ja, das müsste wahrscheinlich die MMA-Mafia dann machen. Der MMA-Zirkus, dass wir sowas irgendwie mal initiieren.
Ich finde es eine coole Idee. Ne? Man sollte es bloß, wir haben es damals kritisiert, gleich nach der Saison machen. Man sollte es einfach trennen. Ne?
Ja.
Ist aber dann wieder, wo wir jetzt wieder hinkommen, politisch, medial besser, wenn alle zusammen auf einem Haufen sich darum treiben und fotografiert werden und machen und tun. Ich habe mich dagegen immer gewehrt. Ne? Also für mich war wirklich die Leistung, deswegen sage ich das von vornherein durch dieses Gehen. Also mir lag es immer nicht im Fokus, Geld zu verdienen damit oder jetzt so eine mediale Aufmerksamkeit zu bringen, dass ich überall eingeladen werde. Ne? Für mich war das wichtig, ich will diesen Erfolg wieder haben. Und dafür habe ich jeden Tag gekämpft, 24 Stunden. Regeneration, Ernährung, Ärzte gehören immer dazu, zu diesem Spektakel. Und deswegen bist du nochmal 24 Stunden daran interessiert, deinen Erfolg zu bringen. Und wenn es am Schlafen liegt. Ne? Also deswegen war mir das wichtiger, dass ich top wieder in die nächste Saison starte und wieder der Beste bin.
Ja.
Und habe dann für mich selber oder für die mir so wichtig sind, also Familie, die sich damit so mitgesehen haben, ne? Für die, das war mir viel wichtiger, als irgendwo hinzufahren oder jetzt ein Auto vor der Tür stehen zu haben, keine Ahnung. Das war für mich immer so zweitrangig. Und heute, glaube ich, hat es jetzt mal so ein bisschen gewandelt. Ne? Aber die Politik macht es ja vor, und auch die Sportpolitik mit dem Club der Besten. Ne?
Ich weiß nicht, also ich glaube, das liegt ja auch am besten jedes einzelnen Athleten, für sich zu entscheiden, was er will. Ich meine, für die einen ist es nur Olympia einmal dabei sein, für die anderen ist es, nee, ich muss ein Edelmetall haben, sonst dreht sich die Welt morgen nicht weiter. Es ist ja krass, was das also auch psychisch mit dir macht. Also ich kann dir gar nicht sagen, was Corona eigentlich psychisch mit mir gemacht hat. Es war krass, genau auf der Suche nach diesen Kämpfen, nach dem Messen, nach dem Erfolg, nach diesem Gefühl, diese Vorbereitung, dieses Reingehen, so zack. Und dann ist da dieses große schwarze Loch. Und du kannst nichts machen, weil alle betroffen sind.
Das stimmt.
Ich meine, für dich als Trainer war es ja auch ein Stück weit, ich würde sagen, anders. Auch schwer, aber nicht mehr ganz so, weil es dich nicht mehr persönlich ganz so mitreißt, oder? Sehe ich das falsch? Nee.
Es ist ganz kurios gewesen. Also ich habe meine Karriere beendet 2018. Es war ja ein richtig schwerer Weg. Vielleicht erzählen wir das nachher nochmal, weil man ja schon abgeschrieben ist und sich dann quasi selber motivieren muss. Viele hätten sich dann nach der Aktion, wo du abgeschrieben bist, einfach so ergeben und hätten gesagt, okay, ich schaff's nicht mehr. Aber bei mir passiert immer genau das Gegenteil. Also wenn mir jemand was Böses will, dann habe ich nochmal so 500% mehr.
Dieses so, nee, du schaffst es eh nicht. Und dann, nee, klar, die Challenge is accepted.
Genau. Und dann bist du bei mir jeden Tag im Kopf. Und ich habe bei mir viele Leute im Kopf gehabt, die das gesagt haben. Und es ist kurios, dass du dich dann, ist ja nicht sowas, was mich fertig macht oder so seelisch belastet, ne? Aber ich habe die Typen trotzdem im Hinterkopf jeden Tag und habe mich gefreut darüber, dass ich die im Hinterkopf habe.
Eigentlich ein schöner Katalysator, ne? Ja, so.
Und ich hatte das schon immer komischerweise. Also immer Leute, die gesagt haben, der schafft so und so nicht. Es hat auch teilweise diese Neidgesellschaft auch bei manchen Athleten, die man so aus dem eigenen Lager kennt, ne? Die dann halt hinterm Rücken, du weißt, dass es immer irgendwie zu dir kommt oder zumindest 80% von dem, was erzählt wird. Und insofern haben die bei mir aber genau das Gegenteil erreicht. Also mich schlecht zu machen, sondern die haben mir mehr Prozent wiedergegeben, die mir mit 40 damals mich dazu gebracht haben, dass ich nochmal beim ersten Anschubtest der beste Athlet war, ne? Mit einem schweren Gerät. Und das ist so, da sagen viele 20 Jahre Bobsport, mit 40 nochmal so.
Da muss ich mal kurz reingrätschen, man glaubt es kaum, aber dieser junge Mann ist wirklich schon 41, du bist 79er Jahrgang. Also hast dich gut, Sport hält jung, muss man sagen, Kevin.
Und der Bart ist noch dran.
Und der Bart ist noch dran. Nein, Wahnsinn, wenn du sagst 40, das klingt total surreal, dann guckt man nicht an, 40. Aber ja, offensichtlich dein Geburtsjahr.
Ich habe ja wirklich, also Sport hält auf jeden Fall jung. Und natürlich auch eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine halbwegs originale.
Original auch.
Original ist eigentlich auch originale Ernährung. Nein, ordentliche Ernährung.
Also du bist, was du isst.
Ja, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe da echt auch ein glückliches Gen bekommen. Mir schmeckt kein Alkohol. Hm. Also ich habe früher das immer so als Problem gesehen. Also Oktoberfest, in der Zeit ja auch, gibt es ja auch überall. Also gibt es ja nicht nur in München. Ich muss auf jeden Fall noch so ein Bier trinken jetzt, weil wenn man jetzt hier Weißwürste essen, ne? Hm. Bier blieb stehen. Also schmeckt mir einfach nicht.
Kannst ja mittlerweile auch einfach ein Wasser kriegen oder eine Fanta oder was auch.
Genau, aber man hat früher mal gesagt, das musst du, weil jetzt alle anderen ja auch ein Bier trinken. Ne? Oder Wein, also beim Italiener mal, alle trinken ein Glas Wein. Scheiße, muss ich jetzt auch ein Glas Wein trinken? Bestellt, ist stehen geblieben. Also mir schmeckt kein Alkohol und deswegen sind mir viele Sachen leicht gefallen. Hm. Weil ich dann so nicht, war mir egal. Ne? Und beim Essen ist es ähnlich. Also so richtig Sachen, die richtig reinhauen, die schmecken mir auch gar nicht.
Also du meinst jetzt...
Außer Milchreis mit Zucker und Zimt.
Milchreis, musst du überlegen. Ja, eigentlich, aber so ungesund ist es ja nicht, wenn man den Zucker weglässt.
Und die Butter, die Bratenbutter bei uns in der Familie ist immer
so, mit Butter. Achso, mit Bratenbutter. Ja, das ist ja momentan so mein Hit, ne? Meine Number One Favorite, wenn ich einkaufen gehe, diese Protein-Puddings und Protein-Grießbrei. Das darf ich dir gar nicht sagen, sonst kaufst du alles leer. Nee,
tatsächlich nicht.
Und es ist ohne Zucker.
Echt?
Nur mit Süßstoff. Also ist natürlich auch nicht so super, aber wenn man mal sündigen möchte, dann doch bitte so.
Ich habe ja mal von jemandem gehört, von einem sehr guten Freund von mir, dass die Zunge das ja gar nicht erkennt, ob das Süßstoff ist oder süß, ne? Also Zucker oder Süßstoff ist. Die erkennt das unter dem Synonym, das ist Zucker. Und dann stößt da genauso viel Insulin aus wie...
Was ja grundsätzlich, sollte man eigentlich schon konstant halten, ne? Ja. Aber wenn du dann halt dich im Griff hast, weil das macht ja auch nochmal Heißhunger, wenn du dann cool bleibst, dann ist ja auch alles gut.
Da kommt wieder der Kopf.
Ach Kevin, wir waren aber stehen geblieben, weil du bist, was du isst. Also du hattest echt da das Glück. Ich meine, du musst auf jeden Fall ganz schön viel gegessen haben von den gesunden Sachen, dass du...
Das ist auch wieder so eine Geschichte von mir. Wissen auch viele nicht. Bei uns ist ja das Problem, du sitzt ja mit drei anderen noch im Bob. Ne? Also der Pilot und du hast im Vierer zwei andere Anschieber. Und du hast ja nur ein Maximalgewicht, was du quasi mitnehmen kannst mit den über 680 Kilo. Hast du da zwei Typen wie mich drin, müssen die anderen irgendwie abnehmen. Ne? Also das funktioniert immer nicht. Und deswegen habe ich bei mir in der Karriere auch oft gelernt, mal... Wenn jemand verletzt ist und du einen neuen Ersatzmann kriegst, der nicht das gleiche Gewicht hat, musst du natürlich mit deinem Gewicht auch variieren. Insofern fiel mir auch mal nicht schwer, zum Beispiel in La Plagne bei einem Weltcup 15 Kilo in der Woche abzunehmen.
Das 15 Kilo?
Das funktioniert.
Na gut, du bist ja auch einfach ein Übermensch. Also du bist ja, was, 2 Meter? 5?
Nee, 1,96.
1,96.
Jetzt bin ich 1,92.
Bist du geschrumpft?
Bandscheibenvorfall, Krafttraining. Wasser presst raus.
Weißt du, was ich dir wirklich empfehlen kann? Das habe ich mir auch besorgt. So eine Aushängestation, wo du dich reinspannst, dann wirst du kopfüber gedreht, dann hängst du da dran, 180 Grad nach unten, 10, 15 Minuten.
Ziehst du dich wieder auseinander?
Ja, es ist der Wahnsinn. Ich habe ja auch natürlich viel Belastung auf der Wirbelsäule gehabt, ne? Und auf allen Gelenken. Es zieht dich halt wirklich komplett einmal lang. Und danach ins Bett gehen und wenn es gut läuft, kannst du am nächsten Morgen nochmal rein. Mhm. Und dann merkst du wirklich, wie es dir besser geht, wie du dich viel besser bewegen kannst und ich dir wirklich nur empfehlen.
Musst du mir nachher mal schicken.
Ja.
Aushängestation.
Kann ich allen nur empfehlen. Wie heißt das? I300, glaube ich? Ja. Aushängestation.
Ist interessant, das würde mich mal.
Und das Coole ist, du kannst es auch sozusagen als Home-Gerät nutzen. Also du kannst da drin auch Klimmzüge machen und Bauch und oder wie eine Massagebank. Also du kannst es ganz variabel einsetzen.
Cool. Ja.
Schicken wir nachher mal in den YouTube-Text mit rein, dass ihr Bescheid wisst.
Dass ihr wieder so groß seid wie vorher. Ja, und auf jeden Fall habe ich da in der Planier mal 15 Kilo abgenommen. Also wirklich nur Suppe, Wasser getrunken, nichts Festes. Funktioniert natürlich nicht lange. Also den Wettkampf, wir haben trotzdem dann Startrekord damals gebracht. Also viele sagen würden, ja, das ist ja aber gar keine Energie mehr. Mhm. Mit Motivation, gutem Training funktioniert das trotzdem. Funktioniert aber nicht 14 Tage, 3 Wochen danach. Ne? Nee. Also da musst du schon wieder aufladen.
Du brauchst dann Suppe mit Substanz.
Genau. Aber was mich halt, was mir das halt so gebracht hat für mich selber, dass ich halt auch, wenn ich jetzt wirklich will, dann gebe ich dir auch 5 Kilo in der Woche. Ne? Also ich bin da nicht so, dass mein Kopf sagt, also wenn jetzt heute keinen Zucker, dann sage ich dir, dass du vom Balkon springen sollst. Das ist bei mir nicht. Also habe mich da gut im Griff und wenn ich wirklich ein Ziel habe, dann habe ich ein Ziel. Und genau, wenn man sich dann auch nicht so zu wichtig nimmt, dass man jetzt einen Waschsprit braucht oder so. Das ist natürlich die entgegengesetzte Richtung. Ich habe jetzt den nächsten Benefiz-Krebs-Cup für Kinder, für krebskranke Kinder. Mhm. Das ist so ein Bankdruck-Event. Und jetzt kam dann jemand, die Athleten, ja, der Trainer darf die T-Shirt nicht ausziehen. Der ist, kein Waschsprit brauche ich, sage. Für mich ist gerade.
Ich bin auch der Trainer.
Genau, erstens bin ich der Trainer, so und so T-Shirt-Ausziehverbot. Nee, aber ich habe hier so ein Bankdruck-Event, wo ich unbedingt 200 Kilo drücken möchte. Hm. Und da braucht man natürlich ein bisschen Masse. Ne? Und ich nehme mich dann jetzt auch nicht so wichtig, dass jetzt ein Waschbretter sein muss.
Ja.
Und so, also deswegen fällt mir jetzt auch wieder leicht, so mit dem Gewicht halt so ein bisschen oben zu bleiben.
Es ist witzig, dass du das sagst, wie unsere Trainer früher, als wir auch noch in der Jugend waren, auf der Sportschule, immer gesagt, also T-Shirt wird nur ausgezogen, wenn ihr mindestens 100 in der Bank drückt.
Hm.
hat jetzt damals, da waren wir noch jung, hat er kaum einer geschafft, aber die es dann geschafft haben, die waren natürlich da war stolz. 100 Kilo in der Bank, das habe ich immer noch nicht geschafft.
Schaffst du nicht?
Nee.
Ist nur eine Trainingssache.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bin einfach, das schaffe ich nicht. Ich bin im Anreißen, also das Gegenteil davon, also nach hinten raus richtig stark.
Ich bin im Ziehen eigentlich auch stärker gewesen als im Drücken. Aber es ist einfach eine Sache, die der Muskel kennt. Also ist bei mir jetzt aufgefallen. Ne? Ich habe jetzt keinen professionellen Bankdrucktrainer. Ich mache jetzt bei diesem Event mit, weil die Kinder mir halt wichtig sind und weil ich halt, letztes Jahr habe ich ja 170 gedrückt, weil ich aber so eine hohe Eigenmasse habe. Also ich habe ja auch mehr gedrückt als manch andere da. Die sind aber vor mir gelandet, weil ich nicht wusste, dass die ja das Körpergewicht mitzählen.
Ach so, ja.
Und ich habe ja natürlich, meine Hauptmasse liegt ja eigentlich im Bein und Gesäßmuskel. Ne? Und ich bin ja oben rum auch nicht so breit gewesen wie manch andere. Also die Leistung ist schon nicht schlecht gewesen. Und ich hatte nicht gewohnt, nicht, will ich nicht sagen, aber ich hätte gesagt, aber eigentlich hätte ich jetzt für die Kinder noch viel mehr rausholen können, wenn die Masse halt mehr oben gewesen wäre. Ne? Auf jeden Fall, dieses Jahr muss die zum 100 kommen, damit ich da noch ein paar Punkte sammle.
Ja, dann machen wir noch ein
bisschen. Ja, aber nee, da ist mir aufgefallen, einfach kontinuierlich Training. Wenn du dreimal die Woche Bankdruck machst und die Muskulatur gewöhnt sich daran, dann schaffst du relativ schnell 300 Kilo, habe ich schon gesagt.
Wow, geil, das mache ich. Wenn du mir das...
Kilo.
Ja, das sind 300.
Nee, 100 schaffst du schnell.
Nee, ich schaffe mein eigenes Körpergewicht zu drücken. Das war immer mein Ziel.
Wie viel wiegst du? Darf man das fragen?
Aktuell, also wenn ich ja nicht in Wettkampfform 70.
Hm? Das ist eigentlich ein gutes Bob.
Du, wir hatten das Thema schon mal. Ja. Ich glaube, ich wäre eine richtig gute Bob-Anschieberin. Ja. Aber das Risiko, da auch zu stürzen und den Kopf in Schädel und Wirbelsäule zu verletzen, ist halt einfach auch hoch.
Nee. Also,
habe ich gehört.
Nein. Ich finde, also ich bin dreimal in meiner Karriere gestürzt, auf den schlimmsten Bahnen der Welt. Wir haben jetzt so einen Schädel, gibt es so eine Studie, die macht jetzt der Verband mit ein paar Leuten. Da geht es um Gehirnerschütterung. Also ich habe zu diesem, der diesen Artikel ausarbeitet, der sagt, eigentlich brauchen wir nicht miteinander telefonieren, weil ich habe nie was mit dem Kopf gehabt. Also ich könnte dir nicht mal ein Feedback geben, weder positiv noch negativ, weil ich auch nur dreimal gestürzt bin und hatte ein bisschen Schulter, ne? Also vom Festhalten.
Ne? Ja, Muskulatur stützt eben auch viel.
Genau,
ne?
Aber Gehirnerschütterung, Kopf habe ich gar nicht, ich kann dir gar nichts erzählen. Also ruf lieber Leute an, die für den Artikel was beibringen können, weil ich kann da die eigentlich gar nicht sagen zu.
Ja.
Und das kommt selten vor bei uns.
Ey, ich könnte wirklich, das ist so krass, ich könnte mit dir ewig weiterreden über diese Thematik, dass es stark ist, aber ich muss hier leider mich ein bisschen an meinem Leitfaden orientieren. Und zwar, nee, du hast es auch jetzt schon selber gesagt, aber du hast 2018 deine sportliche Karriere beendet. War das für dich mental eine richtige Entscheidung oder hast du es bereut?
Nee, gar nicht, weil man sagt ja so, das ist ja der Spruch, der auch stimmt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Es war für mich das Schönste, weil ich wirklich einen relativ harten Kampf hatte, so nach meinem Muskelabriss in St. Moritz bei der WM, das war kurz vor Sochi. Und ab dem Thema war ich eigentlich bei allen anderen abgeschrieben. Also der kommt nie wieder, wenn dir die Sehne da vom Beuger abreißt, wird nichts mehr. Hab mich dann aber relativ schnell in sehr professionelle Hände gegeben.
Bist du operiert worden?
Ja, mit einem Haken, der ist auch immer noch da.
Der bleibt auch.
Ja, und alle haben zu mir gesagt, du wirst schwächer, also du kriegst nur noch 80% in den Bein rein. Und ich hatte dann mit vielen Ärzten, einen kennst du auch, gesprochen, den Micha, die zu mir gesagt haben, aber ist doch total unlogisch, Kevin. Also durch dieses Training gebe ich auch mal vielleicht für Leute mit, die es vielleicht interessiert oder auch so eine Probleme haben. Wenn du halt jahrelanges Training machst, zieht ja die Sehne oder die Muskulatur immer ein Stückchen von dieser Knochenhaut mit ab. Ne? Also das heißt, da ist immer ein bisschen mehr Spiel drin. Das ist bei mir abgerissen. Die haben das Ding komplett neu angeraut, die Sehne wieder oben angeheftet, komplett neu und die ist einfach wieder zu 100% angewachsen. Vorher war die ja gar nicht, auch wenn man sich natürlich keine Schmerzen hat.
Die war aber nie mehr richtig
nicht. Ja, die funktioniert ja nicht 100%, wenn du wirklich jeden Tag, und ich bin ja ein Typ gewesen, der 6-mal die Woche trainiert hat mit einem Ruhetag, aber da habe ich auch Oberkörper gemacht. Das heißt, meine Sehne hatte eigentlich wirklich immer Zug. Und natürlich ist es in der Jugend so, dass du natürlich das stabil machst, aber im Alter, so ab 30, 32 geht es natürlich wieder bergab und dann bauen sich natürlich auch bestimmte Stoffe da ein. Dass es halt auch, wenn man dann viel trainiert, sich einfach ablöst. Ne? Und deswegen meinten dann alle zu mir, also denen ich wichtig war, hab Vertrauen in dich, du hast jetzt 100% wieder in den Beuger. Natürlich ist der ein bisschen kürzer, aber kriegen wir durch diese Frequenz natürlich wieder ein bisschen hin. Aber du brauchst ja auch gar nicht die Überdehnung bei uns. Wir wollen ja eigentlich diese Performance haben. Also nicht einen gedehnten Muskel, sondern einen, der richtig Zunder machen kann. Und da hat mir der letzte Test auch gezeigt, 2018. Dass ich eben halt einmal der Einzige war, der unter dieser Scheinmauer 60 geschoben hat, ne, von den ganzen Nationalmannschaftsathleten. Und im Endeffekt haben die alle recht behalten. Ne? Und das hat mich aber so motiviert die letzten Jahre, dieses Abschreiben lassen, der ist nicht mehr da, wo er ist und jetzt kommen andere dran und so weiter und so fort. Ja, und das war für mich dann auch so schwierig, weil viele auch aus der Nationalmannschaft dabei waren. ja, wo man auch so ein bisschen ein paar Sachen gehört hat, die man nicht so schön findet. Weil man
die denkt, dann sozusagen sofort in die, also aus der Warteposition sofort dastehen.
Du ja, aber auch so weg. Dieses Schlechtmachen immer, das ist mal so eine Sache, was mich mal ankotzt und mich mal nervt. Ne? Und dann sollen sie doch auch die offensichtlich ins Gesicht sagen, dann haben sie auch viele nicht gemacht. Ne? Ja, dann ging viel auch mit meinem Gewicht. Also sie haben mich auf jeden Fall motiviert, aber irgendwie ist es auch eine Sache, so nach 20 Jahren hat es mir dann auch gereicht. Ne? Und deswegen war der Absprung danach nicht mehr so schlimm. Ne? Und ich habe mit dem Schönsten aufgehört, was es gibt. Natürlich haben wir keine Goldmedaille gewonnen, was aber nicht so schlimm war, aber Silber. Und das war ein absolutes Highlight auch mit dem, die Koreaner, die halt auch mehr Fahrten da hatten, die haben ja nicht einen Wettkampf davor mitgemacht in der Saison, haben auf der Bahn Tag und Nacht trainiert. Mhm. Und dass wir die uns dann wirklich im letzten Lauf auch nochmal mit zeitgleich, also quasi die Silbermedaille uns teilen, war natürlich für mich ein Mega-Erfolg. Und da kann man dann aufhören.
Und hattest du eigentlich während deiner ganzen sportlichen Laufbahn auch parallel noch ein Studium gemacht oder eine Ausbildung oder so?
Ich habe eine Ausbildung gemacht als Kaufmann und mit Studium hat aber einfach nicht funktioniert.
Ja, das ist natürlich aufwendig. Du hast ja auch immer Präsenzphasen, wenn du an vielen Trainingslager bist. Das funktioniert fast kaum.
Ja, und ich bin auch der andere Typ Sportler gewesen halt. Weil für mich war wirklich, du stehst um 6 Uhr auf und ab dann beginnt für mich die Vorbereitung. Ne? Und du kommst nach Hause und dann ist ja für mich dieses Thema nicht zu Ende, sondern du hast halt gerade im Alter relativ viele Sachen, die du noch ausmerzen musst im Körper. Und ich wollte mich eigentlich 100% auf den Sport konzentrieren, weil ich gemerkt habe, wenn man wirklich beide Sachen, ich bin ja halt ein 100%-Typ, wenn du in ein Studium auch 100% reingeben würdest, würdest du sportlich einfach leiden. Das war für mich eine Sache, ich will diese Medaille und dafür muss ich halt auch andere Sachen aussourcen und das war halt für mich nur so möglich. Viele andere können das, aber viele andere sind nicht 20 Jahre
Bobsport.
Ja. Genau. Und dann gibt es auch so sportartspezifische Geschichten. Hm. Also Fußball, die fahren halt am Wochenende zum Spiel, kommen aber wieder. Wir sind halt von Oktober bis März unterwegs. Ist auch nur so eine Sache. Also natürlich können Fußballer dann nebenbei studieren. Oder welche, die auf jeden Fall in dem Standort da spielen. Ne? Also Bundesliga oder so. Hm. Oder auch so Kanuten. Also die sind zum Wettkampf, fahren dann wieder nach Hause. Ne? Bei uns ist es halt so, du fährst ab Oktober weg und bist dann halt auch weg.
Ne? Ja, du brauchst halt die Bahn und da gibt es ja nicht so viele. In Deutschland ja relativ viele, 4 oder 5.
Wir haben 3 richtige für einen Bob geeignete und einen Oberhof, da kannst du theoretisch nur 2 erfahren. Ja. Aber auch keine Anschubbahn, also kannst du nicht anschieben. Die ist ja einfach für die Rodler da. Ne? Das ist, wir sind da schon echt gesegnet mit 3 Stück. 3 guten, also 3 guten Wettkampfbahnen. Ne?
Also richtig wirst du es ja auch eh nie aus dem Auge verlieren, weil als Trainer bist du ja auch dann immer mit deinen Sportlern unterwegs. Also witzig, dass sich der Lifestyle nie so richtig ändert eigentlich, nur dass man jetzt auf der anderen Seite irgendwie steht, oder?
Und das hast du ja vorhin angesprochen, dieser Fokus, es hat sich etwa verschoben. Ne? Ich will für meine Athleten jetzt das Beste, sind so wie meine Kinder. Und ich will natürlich für die das Beste, was ich für mich ja damals auch gemacht habe. Ich will einfach für mich das Optimum rausholen, damit ich mir nachher nicht sagen kann, ich hätte das und das auch noch machen können. Ne? Und das ist jetzt für mich natürlich als Trainer genau das Gleiche. Ich habe den Fokus, dass die alle irgendwann mal die 5 Ringe sehen. Egal jetzt, wie lange das dauert oder wie, auf jeden Fall probieren wir alles dafür. Und,
apropos, ich habe gerade geguckt auf deiner Haut. Wo ist denn dein Ringetattoo?
Ich habe mehrere.
Ach, hier? Ja, da hat die Farbe gerade.
Erste, genau. Zweite auch.
Ah, okay, ja.
Ich habe viel. Also die Geschichte mit meinen Tattoos ist alles, ist jetzt nicht was drauf, was überhaupt keinen Sinn hat. Es gibt ja so Leute, die haben so ein Tribal oder so eine anderen chinesische Zeichen. Stehen eigentlich für gar nichts. Ne? Bei mir hat alles eine Story. Also Tattoo ist natürlich meine Leidenschaft neben dem Sport, aber das hat alles was mit einem Sinn zu tun. Und der Sport hat natürlich einen großen Sinn und deswegen hast du bei mir auch viel Olympia.
Hast du auch eins an einer versauten Stelle?
Nee. Da könnte aber eins hin, ich habe so 2 Narben vom Leistenbruch. Nee, habe ich gar nicht.
Okay.
Oder was ist versaute Stelle? Ist Brust auch versaute Stelle?
Ach, das ist
für mich. Manche haben ja Brustpiercing.
Achso, nee, das finde ich auch nicht so.
Piercing habe ich gar nicht, nee.
Ich habe hier meine japanischen Zeichen. Aber japanisch bedeutet eben auch was zu meinem Sport, ne?
Deswegen, wenn man so eine Verbindung sieht, aber ich hätte zum Beispiel keinen Sinn für so ein Tribal. Ne? Für so eine Schnörkel wüsste ich jetzt nicht. Chinesische Zeichen auch nicht. Obwohl ich ein absoluter Fan von diesen Yakuza-Tattoos bin, mit diesem Ganzkörper, weil ich das echt als Kunst sehe. Und also ich gucke mir die echt gerne an, diese, das sind ja richtig Gemälde, die ja wirklich über den ganzen Körper gehen von denen. Und die hören ja auch, glaube ich, nie auf. Finde ich schön, würde ich mir aber nicht machen, weil ich einfach, würde jetzt da für mich keine Verbindung sehen. Du könntest es aber.
Oh nee. Aber du wirst lachen. Ich bin neulich, laufe ich einfach so und ich bin einfach gelaufen. Verrückt, war. Nee. Und dann fuhr auf dem Fahrrad jemand an mir vorbei und ich dachte, zuerst hat der Neo an. Und dann habe ich gesehen, es sind Tattoos. Er hat sich also alles schwarz, die ganze Haut schwarz machen lassen. Überall. Sogar das Gesicht.
Echt?
Sogar das Gesicht?
Nee.
Und ich dachte, wow, das ist krass. Also. Da fiel mir nicht mehr viel zu ein. Weil so eine Kunstwerke, das ist halt irgendwie was anderes, aber einfach schwarz, alles schwarz.
Nee, das Ich habe einen guten Bekannten, der hat einen Arm so an der Stelle schwarz, hat das weggemacht. Bei dem sieht es komischerweise irgendwie cool aus mit dem, also der Rest, der passt dazu. Hm. Also es ist wie so ein Armreif, ne?
Ja.
Deswegen hat das irgendwie einen Stil, aber ganz komplett schwarz.
Verrückt. Das hatten wir vorhin noch nicht besprochen, nur als du reingekommen bist. Und zwar, du warst ja bei Dancing on Ice und dann warst du beim großen Promi-Backen. Erzähl mal von deinen Erfahrungen. Wie waren, also ich habe das nämlich sogar verfolgt, damals habe ich dir auch geschrieben, ey, Kevin, viel Erfolg und Dancing on Ice und so, voll stark.
Also da muss ich vielleicht nochmal kurz ausholen an 2018. Ich bin 2018 nach Olympia nach Hause gekommen, am Montag. Und am Dienstag hatte ich schon die E-Mail von Ewige Helden im Postfach. Die wollten unbedingt, dass ich mitkomme zu denen. Wir haben jetzt schon 4 Jahre gewartet, dass du deine Karriere beendest, weil da alle ja nur mitmachen, die ihre Karriere beenden. Mhm. Und ich habe natürlich sofort zugesagt, aber eigentlich nur aus einer Sorge. Nach Karriereende dachte ich, vielleicht fällst du in so ein Loch. Ich wusste natürlich nicht. Ich hatte natürlich auch ein starkes Selbstbewusstsein, auch durch den Sport. Mhm. Und war ja eigentlich auch froh, dass die Karriere jetzt wirklich nach 20 Jahren mal beendet ist, weil war ja bist ja nur von einem Tag ins andere gestolpert, ne, mit den ganzen Problemen, die man so hatte. Und da dachte ich, okay, und hatte aber dann diese Angst, in so ein Loch zu fallen. Mhm. Und war dann auf einmal froh, dass Ewige Helden, ein sportlicher Charakter, du hast jetzt zwar nicht den Leistungsgedanken, willst eine olympische Medaille gewinnen, aber du musst dich ja trotzdem ein bisschen vorbereiten. Ne? Und hab das so genutzt als Abtraining. Also du musst ja trotzdem dich bewegen, kannst ja jetzt nicht auf Null fahren, weil ich aber vorher so wusste, dass ich weiter Sport machen werde. Ja. Aber ich hatte komischerweise wieder so einen Fokus. Also ich hatte einen Fokus auf ein Ziel, wo ich dachte, du kommst davon so ein bisschen leichter von diesem 20 oder über 20 Jahre Wettkampfgedanken weg und der fehlt mir jetzt ja irgendwie, dass man sich jetzt auf nichts Großes vorbereitet. Ne? So, deswegen war ich froh, dass ich bei Ewige Helden war. Eine super Erfahrung. Und währenddessen kam mir schon die Anfrage für Dancing on Ice. Ne? Und dann dachte ich mir, das ist ja super. Du hast jetzt den Fokus auf dieser Woche oder diesen 2 Wochen Ewige Helden und danach hast du halt einen neuen Fokus, Dancing on Ice. Und du bleibst so immer im Trott und hast immer ein Ziel.
Von wegen, der Wettkampfgedanke setzt nicht aus, es ging immer weiter, kontinuierlich.
Das hat mir echt geholfen. Also ich wüsste jetzt nicht, ich habe natürlich das Gegenbeispiel nicht, wie wäre es ohne das?
Ja.
Aber es sind für mich natürlich wahnsinnige, also das ist nur so als kleine Vorgeschichte, dass ich halt froh war, dass ich wieder ein Ziel hatte. Mhm. Anders war es für mich natürlich auch eine Wertschätzung für mich selber, weil ich ja nicht so der Typ bin, wir sind ja nicht so in den Medien wie jetzt Fußballer oder andere Sportarten, die über die täglich berichtet wird, Boris Becker, Tennis, gibt ja so viele Sachen. Ne? War für mich so eine Wertschätzung, dass mich Leute angesprochen haben, was ich nicht gedacht hätte als Bob-Anschieber, dass ich bei denen so hoch im Fokus bin. Ne? Hm. Und ich habe auch jeden von denen gefragt, weil ich habe ja auch kein Management. Also ich bin ja nicht jemand, der jemanden sitzen hat und sagt, wir haben hier einen Kevin Kuske, wollt ihr den nicht in eurem Format oder eurer TV-Sendung dabei haben? Hm. Und die kommen dann darauf hin, sich zu überlegen, sondern die kommen von sich aus und sagen, Mensch, ich habe da Kevin Kuske gesehen, hat ja seine Karriere beendet. Der soll unbedingt zu uns kommen. Ne? Hm. Das war für mich so was erstaunlich Schönes, dass man halt dass so eine Wertschätzung kriegst, ne? von so TV-Formaten, die sagen, wir haben uns eigentlich mit dir beschäftigt und du wirst damit ganz gut reinpassen. Also von denen aus kam das. Ne? Und das war beim Promi-Backen ja ähnlich. So als letztes Format, weil ich gestern mitgemacht habe, habe ja da vorher auch schon VOG-WM, Völkerball-Meisterschaft auch, da war es aber auch so. Ne? Der das ausgerichtet hat oder der damit zu tun hatte, war ein Fan vom Bobsport und hat gesagt, Mensch, ich wollte dich unbedingt immer mal dabei haben. Und das ist dann für mich so eine schöne extra Medaille, dass so Menschen nur deinen Sport oder deine Leistung so ein bisschen honorieren. Hm. Nicht, weil sie dazu gedrängt wurden, sondern weil sie das von sich aus so machen. Ne? Und deswegen habe ich da gerne mitgemacht und man konnte natürlich auch ein bisschen über sein Leben erzählen.
Klar. Ich habe auch immer das Gefühl, dass diese exotischen Sportarten, also Bob ist jetzt nicht super exotisch, aber ich finde MMA oder so ist schon irgendwie exotisch oder Seilspringen. Ich finde auch, wenn die Leute wirklich Interesse daran haben, die haben einen ganz anderen Zugang. Für die bist du so, wenn wir dann mal erzählen von unserem normalen Sportalltag oder überhaupt Alltag, dann so, boah, krass. So krass. Und die können es gar nicht glauben, weil natürlich bei anderen Sportarten, die mehr im Fokus sind, da weißt du ja eigentlich viel schon.
Und das finde ich so schlimm, ne? Weil ich bin ja auch so ein wahnsinniger Kampfsportfan.
Ja.
Und ich mag wirklich, jetzt werden wahrscheinlich viele das nicht, also werden es wahrscheinlich schlimm finden, dass ich kein Fußball, ich will nicht sagen, ich hasse Fußball, aber ich gucke einfach keinen Fußball, weil ich das einfach nicht mag. Kommt natürlich auch ein bisschen durch diese negativen Sachen mit dem Finanziellen und immer hypen und machen und tun.
Mhm.
Deswegen finde ich das immer ein bisschen schade, dass eben halt so Sportarten auch wie MMA, weil es eigentlich gibt einfach keinen genialeren Kampfsport, finde ich, wo alles so vermischt ist. Da ist jeder Kampf spannend, ne? Weil man kennt ja auch so Boxkämpfe, wo dann jemand was vorgesetzt wird, wo der eigentlich schon vorne reinweist, der gewinnt. Aber gerade so MMA, wo du eigentlich einfach viele Sportarten und viele Fans ja auch vermischen kannst, weil da kommen welche vom Judo, vom Jiu-Jitsu, vom Boxen, vom Kickboxen, vom überall. Du könntest eigentlich eine riesengroße Fangemeinschaft bauen und einfach viel medialer verpacken, weil die auch viel spannender ist, wenn ein Typ, der Judo kann, auf einen Boxer trifft oder auf einen Ringer. Ne? Das ist einfach, finde ich, so ein genialer Sport. Und
wir sind ja jetzt gerade dabei, mit diesen ganzen Petitionen auch für MMA, to make it an Olympic sport. Und ich bin gespannt. Also die hatten so ein kleines Ziel, mindestens 5.000. Jetzt sind wir schon bei weit über 20.000 Petitionen, also Unterschriften. Mhm. Und dann denke ich mir so, wow, krass. Also wenn das der Sport schafft, wirklich so durch die Decke zu gehen, also geil. Und in Deutschland ist es ja oft noch so, wenn ich gefragt werde, was ich für einen Sport mache, dann sage ich, ja, kennst du eh nicht. Nee, erzähl mal. Naja, wo man in so einem Oktagon kämpft. Ach, Käfigkämpfe. Wo man sich so richtig auf die Fresse haut. Ja, wo man sich so richtig auf die Fresse haut. Das machst du? Nee, das kann ich nicht glauben. Dieses zweite Thema, weißt du? Gut, jeder.
Eine gut aussehende Frau passt ja da. Ist eigentlich
aber kein Kämpfer ist zurecht gemacht, wenn er in den Ring steigt. Jeder, auch Connor, wenn er danach in seinem Anzug rumsteht, mein Gott, Hammer. Oder ist ja klar, dass man.
Ja, aber so optisch, gesichtstechnisch ist es schon ein bisschen Unterschied, wenn man das jetzt mal so bewerten darf. Ist aber so auch so eine Klischeesache, ne?
Klar, nur Klischees am Start.
Ich würde mal sagen, ja, die sprechen auf die Nase an, auf die Boxernase. Ich habe das nicht treffen lassen. Das ist das große Ziel.
Richtig, immer schon schnell. Ja. Ich sage immer, ich habe weiche Knorpel, das ist gar kein Problem bei mir. Ich habe weiche Ohren.
Aber das ist schon eine dicke Nase? Doch, ich habe ein Bildschirm gesehen.
Hier gebrochen und hier. Ja. Vom Sumo tatsächlich habe ich ein Headbutt gekriegt, was eigentlich nicht erlaubt ist.
Okay. Hast du gemacht oder die Gegner?
Nee, die Gegnerin ist beim Starten, beim Shooten, beim Sumo, ne? Von tief. Mit dem Kopf rein. Und dann habe ich schon sofort gemerkt, scheiße. Also ich fing sofort an zu bluten. Und beim Kühlen tatsächlich habe ich selber gemerkt, dass. Also ich hatte zwei Büchsen zum Kühlen.
Ja.
Was für eine bescheuerte Geschichte. Und auf einmal hat so und ich so, ah, Schmerz. Und dann habe ich mir die offensichtlich selber wieder reingeschoben. Die war nämlich luxiert und war hier und hier gebrochen.
Das sieht gerade aus.
Ganz gut, ne? Ja. Hab ich gut gemacht, meine eigene Therapie.
Du kannst mehrere Sachen. Du kannst dich selber behandeln.
Sie war stets bemüht.
Ja. Nee, aber das ist. Das ist wahrscheinlich so ein Ding von diesen Zuschauern. Oder die erstmal so Vorklischees haben. Ne? Das ist immer was mit brutal und so. Ich finde es absolut vielseitiger. Geht gar nicht, Kampfsport gar nicht. Und
strategisch.
Vor allem, weil ich ja wirklich sagen muss, ich komme ja aus einer Schnellkraftsportart und wir versuchen ja alles von so schnell wie möglich zu machen, und aber nicht lange. Und beim Kampfsport, also selbst die Erwärmung ist ja schon, also wenn ich mal so ein Erwärmungstraining mitmache bei den Boxern oder Kickboxern, also ich sage, nach einer Minute, ich kann eigentlich nicht mehr. Und die machen ja wirklich, die Uhr zählt da 15 Minuten runter und die sind immer in Bewegung.
Ja.
Und ich finde, dass diese Leistung dann einfach gar nicht in diesem Wertschätzung, ne? Ich meine, beim Fußball, ich hatte auch schon mal Fußballer beim Training. Will ich jetzt nicht so sagen. Die haben dritte Liga gespielt, glaube ich, damals, haben so ein Sprinttraining gemacht. Nach 15 Minuten hätte ich eigentlich abbrechen können mit allen, weil das war chaotisch, ne? So. Und diese sportliche, körperliche Leistung, was so ein Kampfsportler macht.
Das ist Wahnsinn, ne?
Das kannst du gar keinem Außenstehenden also erklären, wenn er das nicht mal wirklich mitgemacht hat. Ja. Wie gesagt, nach der Erwärmung war ich schon durch.
Ja.
Dann ging es aber erst los.
Richtig.
Ja, dann kam noch Pratze und dies und das. Ja. Und
guck mal, Titelkampf dauert in der Regel 5x5 Minuten. Mhm. Und wenn die ganze Zeit Vollgas ist, mit einer Minute Pause, musst du erstmal durchstehen.
Ich habe mal 3x3 Minuten machen müssen an der Wand. So. Also diese Wandpads, ne? Also die ersten 3 Minuten, die konnte ich mich durchquälen. Dann war ja kurz wieder Pause, ich glaube eine Minute, 60 Sekunden.
Genau.
Ich war 60 Sekunden Pause, nee.
Ja.
Also ich bin gefühlt gar nicht runtergekommen.
Also ich liebe es auch, es gibt eine spezielle Trainingsform in der UWV, also ultimativen Wettkampfvorbereitung. Da bist du im Cage, ganz spezifisch, also auch so wenig wie möglich an, weil du so doll schwitzt einfach. Und dann 5 Minuten wird geackert und dann musst du alle 30 Sekunden wird was anderes gefordert. Dann gibt es Ground and Pound, dann musst du pinnen, also sprawlen, also da in dem Cage was machen. Dann sitzt einer auf dir, du musst dich befreien, dann wird wieder geboxt, dann wird gekickt. Und es gibt 5 Minuten, eine Minute Pause. Und die erste Runde ist immer so, Und dann weißt du, wenn du diesen Test, also wenn du die 4x5 Minuten oder so gegangen bist, dass du bereit bist für den Kampf. Wenn du da einfach danach stehst und dann, wir können jetzt eigentlich noch ein paar Runden.
Weil die Puste geht und hörst durch.
Genau.
Aber da kommt ja noch die Anspannung dazu, ne?
Genau, und die Anspannung, das ist ja oft der Punkt, da könnten die besten Athleten, wenn die fest werden, das darf nicht passieren. Ja. Deswegen die ganze Zeit immer warm und flowen und locker.
Die Schultern, ich habe das so, die Schultern hochlassen, ne?
Ja.
Also wie gesagt, wenn man dann nur draufklopft und du merkst dann natürlich mit großer, kompakter Körper, nicht trainiert, also nicht die Trainingsform nicht gemacht, Ich konnte dann nachher nach 30 Sekunden die Hände nicht mehr hochhalten und habe dann immer zwei, drei Dinge eingefangen bekommen und denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Und immer wenn du die hochnimmst, hast du schon den Brand hier.
Ja.
Und so Profis wie ihr, die sehen ja, wenn die Schulter runtergeht. Und welche runtergeht.
Genau. Und was ich auch spannend finde, ist die Übung, was auch unterschätzt wird, wenn du, also dieses Grounded Pound oder beziehungsweise Sprawlen, wenn du vom Stand in den Boden gehst, diese Übergänge, das ist ja das, wo auch dein Blutkreislauf, zack, 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 das musst du trainieren. Wenn du vom Stand ganz schnell runtergehst und wieder aufspringst, normalerweise wird dir schwindelig und das musst du auch in den Griff kriegen. Das ist nicht so einfach. Da machen wir das manchmal auch, dass wir dann hoch, runter, hoch, runter, runter.
Ich finde, der Sport hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient.
Also ich würde es, stell dir mal vor, Kevin Kuske steigt jetzt ins Oktagon. Kannst du dir das vorstellen?
Also ich bin ein Riesen, ich habe schon eine Dinge. Von Yakuza.
Ah, okay.
Nee, tatsächlich, ich bin wirklich seit Anfang an Kampfsportfan. Habe auch in meinem Freundeskreis viele Kampfsportler, also Boxer, Kickboxer, alles. Arthur haben wir immer im Chiembaum, auch ein super netter Typ gewesen. Mhm. Also mit dem konnte man sich auch auf einer Ebene unterhalten, dass man halt sagt, oh cool, und dann sind wir zum Training, mal gucken, dürfen wir mal zugucken. Also der Kampfsport ist halt, zieht sich durch mein ganzes Leben als Interesse. Und der ist bei mir halt beim Fokus einfach auch, ist ein Sportart, die ich einfach liebe. Ne? Ob das jetzt MMA ist, Boxen, also Kampfsport ist einfach genial. Und ist halt ein schöner Ausgleich auch, ne, für andere Sportarten. Also selbst, wie gesagt, wir Bobfahrer oder ich habe auf jeden Fall nach meiner Saison immer so ein bisschen am Samstag was gemacht oder wir haben mit Freunden ein bisschen mittrainiert und hat mich natürlich auch ein bisschen fitter und ein bisschen, also man hat auch den Kopf mal wieder für was anderes freigekriegt. Ne?
Ich muss auch sagen, dass es echt schön ist, wenn du mal wirklich einen anderen Trainingsinput kommst. Also einfach Bewegung, aber auf eine andere spielerische, ist ja dann spielerisch, weil das geht ja um nichts Art und Weise. Genau. Ne? Zwar kommt immer noch so ein bisschen der Wettkampfgedanke durch, aber das ist trotzdem was anderes und das ist aber auch so, wenn wir mal Beachvolleyball spielen oder so. Ich finde, das ist so geil, mal so eine Spielform zu machen.
Und die darf halt nichts peinlich sein, ne? Du kannst halt mal was machen. Das war bei uns immer ziemlich wichtig, weil die haben nicht über dich gelacht, sondern du bist halt drin und hast natürlich dann, wenn der die Pratze hochgemacht hat und dir kommt eine Minute später erst die Faust, aber du ja nicht verstehst am Anfang, wie ist das jetzt, dann lacht keiner über dich. Ne? So, und wenn man das kapiert, dass du einfach, mach einfach mal, ne? Hab Spaß dran, das sind halt die Sachen. Und das war beim Boxen halt immer eine gute Erfahrung.
Ja.
In Amerika, ich bin gerne in Amerika drüben, wenn man den Fernseher da anmacht, da ist natürlich, läuft anders. Natürlich MMA und Kampfsport hoch und runter. Ne?
Also ich weiß, als ich in Las Vegas gekämpft habe, da war ja zweimal Weltmeisterschaft. Es war unglaublich. Also die Zuschauer waren unglaublich. Mhm. Wirklich, das war so krass. Und dann, die machen ja fast einen Kniefall vor dir.
Ja.
Du bist ja für die so heilig.
Hat der Sport aber an anderen Stellen wert.
Ja.
Und das ist halt, finde ich, in Deutschland auch ein bisschen untergegangen. Natürlich hat jeder so auch Kultur und hat alles seine Daseinsberechtigung.
Mhm.
Aber ich finde, dass der Sport, ja gerade auch die Jugend, und das wird ja immer schlimmer mittlerweile, also es wird einfach viel mehr bewegen, ne? Und deswegen musst du es einfach auch viel mehr medialer machen. Das war auch so ein Grund für die Fernsehsendung. Also zu sagen, dass auch mal wieder was Sinnvolles, was alles, hat ja alles was mit Sport zu tun oder Ernährung. Das ist auch das Einzige, was ich machen würde. Also ich würde mich nicht in den Dschungel begeben oder irgendwo anders hingehen, weil erstmal bin ich das.
Mhm.
Für mich, also diesen Sport mal wieder ins Fernsehen zu kriegen, war für mich immer zwischendurch so, kann doch nicht wahr sein, du machst den Fernseher an, mittags. Warum läuft jetzt hier nicht, mach's mit, mach's nach, mach's besser. So eine Kindersportsendung. Warum muss ein Müll hoch und runter? Und das finde ich in Amerika halt schön, dass der Sport halt einen anderen Stellenwert hat. Also da sind wirklich die Fans auch breit gefächert. Da guckt nicht jeder nur Fußball, sondern da sitzt du beim Basketball, sitzen Millionen Menschen, beim Baseball, beim Football, überall, beim Kampfsport.
Mir ist mal aufgefallen, in Amerika beim Fernsehen schauen, also auch gerade die Sportchannel wie ESPN oder whatever, die haben die Atmo ganz anders. Hier in deutschem Fernsehen ist die Atmo nie so geil. Mhm. Wenn du in Amerika den Fernseher einschaltest und da läuft zum Beispiel Tennis oder so, ey, das ist geil. Du denkst, das ist wie ein Blockbuster, weil du voll mitfühlst, jeder einzelne Schlag von dem Sportler, total heftig. Sogar beim Golf.
Mhm.
Und das ist Wahnsinn. Das kriegst du hier gar nicht, kriegen die nie hin. Finde ich manchmal ein bisschen schade. Ich finde, die können das ruhig ein bisschen auch mal hochspielen.
Ja, ich finde, das ist ein TV-Problem. Also sollten die eigentlich mal auch mal in Angriff nehmen, weil sie auch gerade für die Jugend was bringen. Ne? Also guck mal, also gibt ja relativ viele Sportarten, Leichtathletik, die gehen ja eigentlich immer mehr runter. Also gibt diese ganze Basis fällt ja mittlerweile weg.
Mhm.
Und weil du die Kinder auch nicht mehr motiviert kriegst. Ne?
Na, seitdem E-Sport ja auch ein offizieller Sport ist.
Ja, kommt noch dazu.
Also, oder?
Und Amerika schafft es halt immer wieder. Da kommen immer wieder Leute hoch, ob es die Leichtathletik ist oder andere. Also und wie gesagt, dieser Stellenwert schon im Fernsehen, ne? Diesen Fokus, den die Kinder ja schon mitkriegen. Und ist ja nun mal leider so, dass die Kinder ja heute schon im sehr, sehr jungen Alter anfangen, die Glotze zu gucken. Wenn du nicht mit Sport aufwächst, dann wächst du halt mit dem Müll auf und dann, wie sollst du dich da auch kopfmäßig entwickeln? Ne? Finde ich ein bisschen schade. Deswegen, Amerika ist überall, auch die ganzen Sportplätze, was da ist, ist mega.
Ja, stimmt, auch in den Schulen und im College und in der Highschool, die haben ja überall ihre Teams, ihre Ligen. Das wird ja auch, wenn du da wirklich dich einsetzt in einem Team, bist du ja also keine Ahnung, werden deine schulischen Noten auch ein bisschen besser berücksichtigt, ja. Und ja, finde ich cool.
Ja. Im Mail zum Abschluss vielleicht, Brock Lesnar letztens, haben sie einen Bericht über seine Vorsportarten gemacht. Hm. Der war immer Ringer, ne? Hm. Wenn du deinen Hintergrund mal anguckst, in 80er Jahren oder wann es war, wie viele Leute da rumrennen beim Ring?
Ja. Du, ich habe ja letztes Jahr in Long Beach auf den US Open gekämpft im Sumo. Und denkst so, ja, Sumo, exotisch. Ey, die Halle war so krachend voll. Das war so voll, das kannst du dir nicht vorstellen. Hm. Und das würde es in Deutschland, glaube ich, nicht...
Schade.
Eigentlich schade, wa? Women Hit Harder wird unterstützt von Malantis, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CBD- und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei, ohne Tierversuche. Das heißt, Malantis sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CBD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort Women Hit Harder bekommt ihr auf www.malantis.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund. Kevin, lass uns mal jetzt zu der Rubrik kommen. 15 schnelle Fragen.
Ja.
Dann trinken wir noch kurz runter.
Schnell ist ja eigentlich mein...
Schnell ist dein Streckenschnell.
Schnell ist eigentlich mein Ding.
Und zwar, Kaffee oder Tee?
Tee.
Hund oder Katze?
Hund. Hab zwei.
Okay, sehr gut. Ich auch. Haus oder Wohnung?
Wohnung.
Fahrrad oder Auto?
Auto.
Bahn oder Flugzeug?
Oder.
UFO. Weiß oder schwarz?
Weiß.
Halb leer oder halb voll?
Halb voll.
Bar oder zu Hause? Na gut.
Zu Hause.
In dem Fall, wo du ja gar nichts trinkst. Achso. Ich wollte fragen, Anzugsschuhe oder Sneakers?
Sneakers.
Job oder Familie?
Familie.
Wasser still oder mit Sprudel?
Still.
Wassereis oder Milcheis?
Milcheis.
Joggen oder Radeln?
Nichts. Radeln. Wenn, dann Radeln. Ich hasse Ausdauer. Also auch oder, aber ich fahre lieber Rad als Laufen, als Joggen.
Hochzeit, ja oder nee?
Nee.
Okay, die andere ist ein bisschen doof. Die würde darauf aufbauen, kleine oder große Party?
Naja, obwohl kann man nicht so. Da ist eine Quickfrage zu. Nee, ja.
Nee, ja? Nee. Lass uns das stehen, nee, ja. Doch. Was ist denn eigentlich für dich eine Männersache und was ist eine Frauensache? Wir müssen ja jetzt hier mal wieder auf.
Ja, ich hab das mit meiner Athletin gestern. Ich habe eine Athletin, da haben wir uns gestern drüber unterhalten. Worum ging es denn da eigentlich? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ging es darum, dass Männer ja eigentlich von der Genetik, Urgenetik, diesen Beschützerinstinkt haben. Mhm. Also wäre so ein typisches Ding, die Familie zu beschützen. Mhm. Aber wenn man jetzt so eine Frau wie dich an der Seite hätte, bräuchte man ja nicht aufpassen. Das könnte ja die Frau auch machen. Die passt ja da nicht.
Ich habe mich auch gewundert bei mir selber. Ich glaube, ich bin selber oft in der Beschützerrolle, ja, tatsächlich. Bin die Löwin.
Deswegen, da haut es dann jetzt nicht hin.
Wobei, wenn du jemanden hast, der halt größer ist und stärker als du und manchmal vielleicht doch die Schulter hinhält, das
muss man ja erstmal noch machen.
Jeder hat ja mal eine schwache Minute.
Ja. Also ein typisches Männer- und typisches Frauending wird es jetzt.
Kannst auch sagen, nö, gibt's für mich nicht, gibt's in meiner Welt nicht. Aber ist, glaube ich, nicht wahr.
Also ich bin absolut Mami-Kind. Also meine Mutter ist mir wirklich heilig. Deswegen habe ich also auch eine ganz andere Einstellung zum Thema Frau, also die ist für mich jetzt nicht nur Küche, tralala, weil wir auch sehr, also bei meiner Mutter auch natürlich auch sehr sportlich und auch alles macht und so weiter und so fort, ist es bei mir immer gleichberechtigt. Ich reg mich über die Kulturkreise auf, wo es noch nicht so ist, wo man als Frau halt denkst, deswegen ist das wirklich eine schwierige Frage, typische Frau an Männerding. Hm. Vielleicht, aber shoppen passt ja auch nicht.
Also
Männer shoppen ja auch.
Ja, richtig. Und auch viel. Du bist ja zum Beispiel vor gar nicht allzu langer Zeit Vater geworden. Mhm. Das ist ja auch mal so ein Ding, wenn ein Kind erwartet wird, in eine Familie reingeboren wird. Gibt es ja oft so dieses Jahr, also müssen wir es rosa oder blau streichen? Da fängt es ja eigentlich schon an. Also warum kann man denn nicht eine geile Naturfarbe einfach nehmen? Wie habt ihr euer Kinderzimmer gestrichen?
Blau. Ich habe das abgegeben, das Thema.
Ach so, okay. Verstehe.
Ich habe das Thema tatsächlich abgegeben, weil ich da recht spartanisch bin. Also ich bin auch so bei Sachen aussuchen oder so, ist bei mir auch so. Also ich bin nicht jetzt der typische, muss jetzt, wie gesagt, diese Farbe sein oder muss die und die Größe. Ich überlege dann immer, welche Größe war das nochmal und muss mir aber gefallen. Weil das Kind sieht das ja auch noch gar nicht.
Hm.
Also ich weiß nicht, ob der einschätzt, dass rosa jetzt nicht seine Farbe wäre.
Stell dir mal vor, er sagt ja dann irgendwann, dass Rosa seine Farbe ist. Also mit seiner.
Ist das so?
Ja, ist das so.
Bin ich auch weltoffen.
Ist gut so, ja. Glaube ich, so oft zu sein.
Ich glaube zwar nicht, dass das passieren wird, aber.
Warum
aber
nicht?
Man hat ja so ein Gefühl.
Ach so.
Man hat ja so ein Gefühl. Nein, der schäkert immer so mit vielen Frauen schon. Der lacht immer so. Der lacht anders als bei Männern.
Macht er auch mal so.
Ja, der macht auch mal so. Nee, bin ich aber tatsächlich wirklich, ist so, hast du recht, eigentlich neutrale Farben. Mhm. Aber ich habe das Thema so ein bisschen von mir weggegeben. Also das ist das, was ich sagen wollte. Ich bin nicht so der, der sich vorher über alles so viel Gedanken macht. Ne? Also ich lasse auch mehr alles auf mich zukommen. Und wenn ich dann in dem Moment halt lieber eine Kakao-Cappuccino-Farbe haben möchte, dann ist das halt so.
Weißt du? Was zeichnet für dich eigentlich einen Helden aus?
Der sich für andere nicht so stark einsetzt. Und wenn es auch mal ein Athlet ist zum Beispiel, der so manchmal vor Aufgaben gestellt wird, wo man merkt, kann man nicht, kriegt jetzt alleine nicht hin und sich dann die Rolle packt und das auf sich nimmt, zum Beispiel. Also ich bin so und so immer auf dem Level, wenn ich so Unterdrückung oder so sehe, bin ich recht schnell in Rage.
Hm, geht mir genauso.
Geht bei Tieren los, ich habe 2 Hunde. Ich folge leider so einer Seite, nicht, also leider ist jetzt nicht leider, dass ich es dir leider folge, Peter, wo man viel Tierquälerei sieht aus vielen unterschiedlichen Ländern. Hm. Und man will am liebsten sofort losfliegen und mit den Menschen was machen, was man normalerweise in den Medien nicht sagt. Also da auch Quid böse pro quo, wird.
Sagen wir einfach so.
Ja, das ist schwierig heutzutage, sich dazu zu äußern. Aber ich würde wirklich dann auch Gewalt anwenden müssen, weil man das mit Lebewesen nicht macht. Und das ist so, bei mir trifft das einen extremen Nerv manchmal. So was man wirklich mit Tieren macht oder jetzt, ich sag bei Menschen ja teilweise auch so, mit, ob das jetzt mit Mobbing hat oder so anderen Sachen zu tun hat, ne? Dass man ich bin da so ein bisschen weich innen drin. Also bin dann immer relativ schnell.
Aber du bist kein Veganer, oder?
Nee. Also artgerechte Tierhaltung, also es sind logische Nutztiere. Deswegen, dann müsste man jetzt wirklich ein striktes Gesetz machen, dass man eben halt. Aber dafür, selbst da ist die Politik halt ganz komisch. Es geht nur um Geld, um Massenproduktion, dass alle, wir haben ja eine Überproduktion von Fleisch. Man hat ja jetzt in den letzten Jahren ja so und so viel in den Medien auch oder in den letzten Monaten eigentlich schon. Jetzt Corona-Tönnies auch wieder. Küken zerschreddern und so, ist auch nicht, das hasse ich auch, ne? Ich esse natürlich auch gerne ein Ei oder auch mal gerne eine Hühnchenbrust, ne? Aber alles so ein bisschen auf artgerecht und diese Quälerei ist, geht mir halt auf den Sack.
Hm. Ja.
Auch wie man dann die Tiere halt, wie gesagt,
hält und so.
Ja. Aber ich habe jetzt kurz überlegt letztens, das ist kein Witz. Wenn jetzt so die, was mich jetzt zum Beispiel auch getroffen hat, so, wenn man dann Kühe abtransportiert zum Schlachten und du diese Videos anguckst und du in der Kuh eigentlich im Gesicht schon siehst, dass es irgendwas Schlimmes passiert, da könnte ich sofort. Also dann schmeckt mir natürlich auch kein Fleisch.
Ja, ich weiß, was, ich verstehe das.
Und da war ich jetzt ein bisschen am Überlegen, natürlich kannst du das, wie gesagt, nicht ändern. Selbst wenn man 5.000 Millionen Unterschriften holt, da oben, die verdienen halt ihr Geld damit.
Ja, wir hatten jetzt ja kürzlich die Tierversuchsgegner hier. Das war auch sehr spannend. Einfach mal so, die haben gesagt, nicht per se gegen Fleisch essen, aber wie gesagt, artgerecht und dann die Art und Weise. Warum müssen die Tiere denn vorher so leiden? Jeder kann doch irgendwie auch einen Gnadenschuss bekommen. Und auch unsere Überproduktion, ja, warum, es wird doch viel mehr gekauft, als eigentlich konsumiert wird. Das muss doch nicht sein. Wenn wir da schon wirklich einfach besser werden würden, dann wäre schon viel geholfen.
Ja.
Und das fand ich spannend, einfach mal so ein Umdenken. Wir haben auch gesagt, ey, einfach mal so aus Sachen, die du vielleicht weghauen würdest, kann man so tolle Sachen machen. Und da habe ich sie auch gefragt, ich habe zum Beispiel Cowboystiefel aus Kanada und eine Kanada Goosejacke, ja, was macht man damit? Schmeiße ich die jetzt weg oder trage ich noch? Mhm. Ich sage so, nee, das Tier ist ja schon gestorben. Also die Jacke hast du ja jetzt auch schon eine Weile. Also trag sie weiter, wenn es dir unangenehm ist, dann nicht, aber auf gar keinen Fall wegmachen, weil das ist ja richtig sinnlos.
Ja.
Vielleicht einfach nicht mehr neu kaufen. Und irgendwie genau mit dem Umdenken, ich versuche auch gerade tatsächlich, mich komplett umzustellen auf vegetarisch.
Mhm.
Also vegetarisch ist ja immer noch nicht richtig gut, aber vegan schaffe ich noch nicht.
Ich esse gerne mein Fleisch, aber mich beschäftigt es seit einem Jahr ungefähr extrem.
Mhm.
Also davor habe ich natürlich schon mal drüber nachgedacht, aber seit so einem Jahr und gerade so mit meinen. Also wie gesagt, ich habe ja schon mal ein Problem, wenn mein Hund sich erschreckt mittlerweile. Also der tut mir richtig leid. Ich habe einen kleinen Labrador, also eine 7-jährige Labrador-Hündin.
Mhm.
Anderthalb ist der Dicke. Und der ist natürlich, der erschreckt sich bei 1000 Sachen. Der tut mir so leid. Und ich projiziere, wie gesagt, mit diesen Tiergeschichten immer, gerade bei so Quälereien oder jetzt auch dieser artrechte Haltung. Ich finde es schlimm. Also deswegen bin ich eher so der weiche Typ, was das Thema angeht.
Ja, nee, ich finde auch, also ich finde es gut, dass wir auch immer wieder darüber reden und dass wir das nicht wegschweigen. Also ich finde, es muss einfach auch, in jedem Kopf muss irgendwie mal ein Umdenken stattfinden. Mal wie oft haut man Essen weg?
Ja.
Warum? Es muss einfach nicht sein. War? Genau. Jetzt lass uns aber nochmal zu den positiven Sachen kommen. Was macht dich eigentlich glücklich?
Glücklich macht mich natürlich, wenn, also ist jetzt generell oder? Ja? Soll ich mir ein Thema raussuchen?
Nee, einfach, was macht dich glücklich?
Also momentan macht mich glücklich, ich habe jetzt ein paar Athleten bekommen, die haben die Miss abgeschrieben. Also sie wollten von Anfang an von ihren Leistungen, Vorleistungen nicht haben. Und mich macht glücklich, dass ich in denen Potenzial gesehen habe und auch gemerkt habe, dass sie wollen. Und ich mit denen guten Erfolg habe momentan, also gerade was so die Athletik angeht. Also ich habe zwei Mädels, die waren ein bisschen leicht und die haben gesagt, naja, aus denen wird so und so nichts. Und die sind aber echt motiviert, weil die aus ihrem eigenen Engagement, die sind noch kein Kader, also die können auch keine finanzielle Unterstützung von einem Olympiastützpunkt oder einem Sportbund kriegen, weil die halt noch kein Kader sind. Die nehmen trotzdem Sprit in die Hand, kommen aus Berlin-Umland oder Berlin extra nach Potsdam zum Training, also geben sich Mühe. Und für die gebe ich natürlich auch mein Letztes. Ne? Und da bin ich echt gerade glücklich, dass die sehen, dass unsere Trainingsgruppe so harmoniert und dass sich da Leistung entwickeln. Das ist so gerade momentan so, was mich glücklich macht. Dann natürlich Familie, das natürlich macht mich glücklich.
Ah, das ist schön. Das ist auch immer echt diese Sportlerpolitik, die ist so hart, ne? Ja, aus denen wird ja eh nichts, weil die haben nicht die körperlichen Konstitutionen, die gewünscht sind für das und das. Und ja, aber oft ist es ja so, dass gerade die dann so richtig überzeugen im späteren Verlauf, wenn man sie nicht fallen lässt.
Und das haben wir ja vorhin schon angesprochen mit Amerika, ne? Also du musst erst in Deutschland was sein, dass du in so einen Fördertop reinkommst. Natürlich gibt es auch viele Vereine. Also ich habe auch einen super Verein, SC Potsdam, der sich auch engagiert. Aber auch die müssen ja irgendwie ihre Kosten und sowas bezahlen. Und ich finde immer, dass man da sportpolitisch oben ein bisschen umdenkt. Mittlerweile ist ja auch so, du kennst ja bestimmt du kennst ja nicht, oder vom Judo vielleicht noch früher diese Sporthilfegeschichten, dass man ja manchmal gefördert wird, haben die ja auch umgeschrieben. Muss also Leistung bringen, um ordentliche Förderung zu kriegen. Also die kriegen mehr und der Nachwuchs, finde ich, ist immer noch zu wenig, weil da fallen manche Talente durch. Und ich finde, wir müssen aufwachen und sagen, wir brauchen eigentlich viel mehr Leistungsträger wieder oben. Dazu musst du aber eben halt auch ein bisschen mehr Vertrauen in Athleten schenken, wo du erst am Anfang mal nicht siehst, naja, aber der Kraft oder die Schnelligkeit ist mir jetzt zu wenig. Ne? Ich habe bei meinen Athleten gesagt, komm zu mir und sag mir doch erstmal, was du trainiert hast vorher. Also du kannst ja nicht von der Leistung ausgehen. Kann man ja vielleicht auch im Boxen oder im Judo, kann man es ja auch machen. Ne? Du kannst ja sagen, du wirst keine Judoka, hast sie aber nicht gefragt, weil die vielleicht schon trainiert hat in der Zeit. So, dann, ich gucke lieber eher so in die Sache körperliche Konstitution. Natürlich kriegst du aus einem 1,30 Mädchen keine Bobfahrerin hin, ne? Aber wenn die Zubringerwerte einigermaßen stimmen, frage ich mich lieber, was hast du bis jetzt trainiert? Und schätze die Leistung ein mit dem, was bis jetzt passiert ist. Und wenn mir die Athletin sagt, ich habe in der Sporthalle ein paar Läufe hin und her gemacht und bringe dann so eine Leistung, dann sage ich, na dann Hut ab. Ne? Also die anderen gehen dann immer davon aus, du bist 6-mal die Woche schon über eine Tatama gehuscht und hast im Kraftraum schon 100 Kilo bewegt, aber die hatten ja gar kein Krafttraining gemacht. Ne? Und da sind wir jetzt gerade, wie gesagt, ist so ein glücklicher Moment für mich, dass man innerhalb von 6 Monaten oder 7 Monaten so viel geschafft hat, trotz Corona. Dass mich das so glücklich macht, dass mein Training so anschlägt. Ne? Das so, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, ich versuche mein Ziel von früher jetzt auf die Athleten zu projizieren. Also ich bin quasi der Athlet. Und wenn der Athlet es natürlich schafft, zu Olympia zu fahren, dann bin ich natürlich mitgefahren, auch wenn ich nicht mitgefahren bin.
Ja, weißt das ist großartig, sehr schön.
Und das macht mich gerade so glücklich.
Das ist schön. Was ist eigentlich dein Lebensmotto?
Positiv denken ist mein Lebensmotto. Ich war früher anders. Also ich habe früher auch viele negativ gesehen und da habe ich vorhin auch schon gesagt, ich bin so im Erwachsenwerden, meine Eltern haben früher gesagt, ja, werd mal erwachsen. Oder
immer so dieses mit der Handbewegung, die sagt, werd mal erwachsen.
Sagst du jetzt so, mal gucken, was du in 10 Jahren sagst. Ja. Haben wirklich recht gehabt. Also ich habe mich da kopfmäßig echt verändert. Früher war ich so ein Griesgram, negativ denken, immer alles schon mal so schlecht und so. Bei mir ist das wirklich positiv denken. Also ich nehme viele Sachen, die jetzt auch vielleicht, auch wenn es mal richtig schlimme Sachen sind, ne? Ich sehe immer das Positive darin oder das Positive, dass man weiter nach vorne guckt und sich jetzt nicht eingräbt. So. Das ist für mich so ein Lebensmotto.
Ja, super.
Ich nehme mich auch nicht alles so für ernst.
Was verstehst du eigentlich unter Women Hit Harder?
Tatsächlich, als ich dir das erste Mal gehört habe, musste ich wirklich an dich denken und weil ich ja wirklich ein Kampfsport-Fan bin und natürlich auch dich ein bisschen verfolgt habe, konnte ich das sofort auf dich projizieren.
ja? Oh Gott. Also ist ein guter Titel, sagst du?
Ja, vor allem, ich habe ja vorher, also wie gesagt, der Kampfsport ist ja, habe ich ja schon 1000 Mal gesagt heute, immer mit drin und Hits Harder ist natürlich so. Kenne mich natürlich auch mit dem Begriff ein bisschen aus. Die Verknüpfung ist schnell da gewesen.
Ja.
Warum hast du dir denn ausgesucht, den Titel?
Du, wir haben eine Weile überlegt, da gab es ja ganz verrückte Ideen, aber dieses Women Hit Harder, ich weiß nicht, es hat von Anfang an irgendwie dann gepasst. Und ja. So, ja, das ist ja das, was wir aussagen wollten. Das fing irgendwie an, tatsächlich, ich wollte was für Frauen machen, weil ich gesehen habe, auf meinem Social Media sind irgendwie 75% Männer, also Follower. Was habe ich gefragt, was ist mit den Frauen? Ich dachte eigentlich, dass sie das auch mal so positiv nehmen, so dieses Gefühl umbauen, lass dich nicht kleinkriegen, mach einfach mal dein Ding und so. Und dann haben wir so gesagt, wir machen jetzt den Podcast. Und am Anfang habe ich so gehört von ein paar Leuten, ja, nur Frauen und so ein Immanzen-Ding oder was. Ich so, sag mal, chill da jetzt mal deine Base. Also gar nicht, weißt du, vielleicht habe ich auch Männer als Gäste und vielleicht gibt es auch coole, reflektierte Männer und nicht so eine, hä? Und dann war es so, ja, ich muss es jetzt machen. Und jetzt sehe ich auch so an meinen Followern, also wenn ich jetzt sozusagen die Statistiken anschaue, dass wir es echt geschafft haben, mit Women Hit Harder
die Women zu holen.
Die Women nicht mit gut. reinzuholen, aber auch viele Männer. Wir haben 51% Frauen und 43% Männer. Mhm. Also das habe ich nicht erwartet, ehrlich, habe ich echt nicht erwartet, aber das ist schön. Und der Rest ist irgendwie not specified. Aber das ist irgendwie ein total tolles Gefühl und hoffe, dass wir da noch weitermachen können. Einfach Geschichten erzählen von und mit Menschen und die irgendwie andere inspirieren und sagen, ey, weißt du, das Leben ist so kurz. Wir machen jetzt einfach mal unser Ding und irgendwas hat, irgendwie ist es ja immer so, dass sich das dann zum Guten wendet. Ja.
Das ist ja mein, das
passt jetzt. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende, ne?
Also man braucht ja nur den Fernseher anmachen, du siehst das überall nur und die Hälfte sieht man noch gar nicht und einfach positiv, ne? Positiv denken. Und das, ich finde es gut, dass du diesen Podcast machst. Also mich hat es gefreut, dass du mich eingeladen hast. Muss ich wirklich sagen.
Sehr schön. Wie sieht denn eigentlich dein perfekter Tag aus?
Also da ich ja von Kind, also ein genetisch bedingtes Sportkind bin, bin ich natürlich froh, einen Job zu haben, wo ich dreimal am Tag Sport mitmachen kann. Also ich habe zwei Trainingsgruppen quasi geteilt sind durch Leute, die jetzt schon quasi in einer Behörde irgendwo Sport machen dürfen, die halt früh zum Training kommen und dann habe ich natürlich Athleten, die noch eine Ausbildung machen oder Studium, die halt Nachmittag kommen. Insofern bin ich halt Vormittag und Nachmittag beim Training. Mittags kann ich mich um meine Familie kümmern, ne? Habe da einen Freiraum, dass man jetzt da nicht am Standort rumhängen muss und auf die nächste Gruppe wartet. Also ich kann den Tag da relativ entspannt gestalten, kann für mich selber nochmal eine Trainingseinheit finden. Mhm. Also ich bin jeden Tag einmal selber im Training, manchmal zweimal, wenn ich noch eine Boxeinheit mache. Dann gehe ich auch zweimal. Und das ist natürlich, der Tag ist sportlich durchzogen. Ne?
Also irgendwie mit aktiv und Bewegung und.
Ja. Genau. Und da ich halt, wie gesagt, ich habe mal seit meinem vierten Lebensjahr meinen Sport. Meine Mutter hat mich mit 4 damals angemeldet beim Sport, beim ersten Mal, auch zwischendurch mal mit Judo. Mhm. Habe alle Sportarten mal durchprobieren dürfen und bin dann bei der Leichtathletik hängen geblieben. Und ich bin ja so ein altes Ostkind. Also das heißt, Sport ist da der Fokus gewesen zu Ostzeiten, ne? Worüber ich mich auch nicht beschweren möchte, dass ich wirklich von Montag bis Samstag Sport gemacht habe, auch als Kind schon. Und das zieht sich halt durch mein ganzes Leben. Also ich könnte, glaube ich, gar nicht mehr anders. Ne? Und deswegen zieht es mich auch manchmal am Samstag, wenn ich so auf der Couch bin, kriege ich schlechte Laune und dann heißt es, bloß weg zum Sport.
Ja.
Und das so, deswegen habe ich eigentlich einen sehr, sehr schönen, erfüllten Tag, sportlichen.
Das ist sehr schön. Ich muss auch gerade überlegen, ich bin ja auch DDR Production. Ja. Sehr gut.
Hast du noch Samstag Schule gehabt?
Nee, hatte ich nicht.
Immer nur ich hatte ja noch Samstag Schule.
Ach so.
Und danach hast du dich aber nur bis 12, weil dir heutzutage schon schlimm wäre.
Ja.
Also, wenn man mal einen Tag da, also auf jeden Fall, ja, war der trotzdem, hat man sich immer auf den Sport gefreut. Und wir hatten ja alle 14 Tage ein Sportfest.
Echt?
Also, deswegen wundere ich mich heutzutage. Manchmal haben wir ja bei uns im Standort manchmal so Schulen aus Potsdam, die quasi dann ein Schul-Sportfestprojekt haben. Ne? Und da siehst du manche Gesichter, die wissen aber teilweise gar nicht, was sie machen wollen. Und wo ich mal früher so an mich dann an meine Kindheit denke, dass man wirklich alle 14 Tage, ob es im Winter in der Halle war, so macht besser, über Bänke rüberspringen, unten durchtauchen, mit Medizinbällen, alles so eine Sache. Wir hatten also alle 14 Tage, 3 Wochen, weiß ich noch hundertprozentig, haben wir so ein Sportfest gehabt. Also die Kinder waren ständig in Action.
Was eigentlich toll ist.
Ja, das fehlt mir manchmal so ein bisschen.
Ja. Vielleicht alle, die es jetzt hören und sehen, vielleicht können wir das ja wieder initiieren, dass wir mehr Bewegung machen für unsere
Liebe Lehrer,
liebe Liebenden. Und weil Sport so ein schönes Thema ist, lieber Kevin, haben wir jetzt noch ein bisschen Zungensport für dich.
Zumba-Sport?
Nein, Zungen. Zungensport. So, bitteschön, hier ist die Liste for you.
Ja.
Das sind jetzt schöne Zungenbrecher. Die darfst du direkt mal.
Wenn der Benz bremst, brennt das Bremslicht. Das Benzlicht. Da geht's ja schon los.
Komm, das nochmal.
Wenn der Benz bremst. Warte. Ich brauche noch schon Kaffee.
Trink so viel du willst.
Ich bin immer noch beim ersten übrigens.
Ja.
Wenn der Benz bremst, brennt das Bremslicht. Wo habt ihr denn diesen Satz her? Hast du es geschafft?
Ich mach's nach dir, wenn du willst.
Kann ich mal einen zweiten probieren?
Ja, mach mal.
denen.
Nicht lauter.
Denen. Das war doch nicht schlecht, oder nicht?
Ja. So, dann kommt den dritten.
Ein Dutzend Nuscheln und Dutzer, Dutzend Nuscheln, Dutzende, Dutzender, Nuscheler, Dutzende. Schnell. Ein Dutzend Nuschelnder, Dutz. Was ist denn ein Dutzer?
Dutzend. Also wir duzen uns.
Ein Dutzend. Erzähl mal nicht, aber was ist denn ein Nutzen, Nuschelnder, Dutzender?
Keine Ahnung.
Also ein Mensch, der
wahrscheinlich Dutzend, ein Dutzer.
Der ist der Dutzender.
Ja.
Ein Dutzend. Nuscheln, Dutzender, Nutzen.
Das ist schön.
Also jetzt, das klingt so ein bisschen, als wenn ich gerade mit dem Bob gestürzt bin. Bin gerade mit dem Bob gestürzt. Das dürftest du mit dem Bobfahrer nicht machen. Nee. Zur Kontrolle, ob der eine Hirnerschütterung hat. Sie sind gerade gestürzt, können Sie den Satz vorlesen.
So, komm.
Ich der letzte, mal. Ist aber noch eine?
Ach ja, der vierte, den muss den vierten noch. Der ist auch so schön.
Schwitze. Der Frosterfrosch frostet im Frosch, Froster, Froschtet, der Frosch, der Frosch im Froschterfrosch, Fragezeichen. Im Frosch, Frosch, der Frosch, ach, puh. Ist schwierig.
Ja. Vielleicht solltest du deinen Doktor nochmal anrufen wegen der Gehirnverletzung durch die Stütze.
Lieber Micha. Du kennst ihn ja auch.
Ja.
So, pass auf. Weißt du, wollte ich noch was. Wir haben übrigens noch einen gemeinsamen Freund.
Wen denn?
Den Raphael Vogt.
Ja, der war der Präsident der GEMAF, unserer MMA-Verbandes.
Von dem sollte ich nämlich schön grüßen.
Ach, danke, zurück.
In diesem Podcast hier, bitte.
Danke.
Sehr netter.
Zeitgenosse.
Lieb.
Ja.
Herzlich.
Stimmt.
Und ein Kampfsportfan, ne?
Ja, absolut. Absolut. So, Challenge 1, Zungenbrecher. Es geht los. Wenn der Benz bremst, brennt das Brenz...
Ja.
Benz bremst... Okay, nochmal. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz Bremslicht. Puh.
Der war gut.
Ja.
Der war richtig gut.
Zweitens. Dänen.
Geil.
Okay, drittens. Ein Dutzend nuschelnde Dutzer. Dutzend nuschelnd, Dutzende, Dutzender, Nuschler, nuschelnd. Macht gar keinen Sinn, aber es ist trotzdem schön. Viertens. Der Frosterfrosch frostet im Frosch. Froster.
Ja. Nochmal von vorne. Da hatte ich auch Angst.
Ja. Der Frosterfrosch frostet im Frosch. Froster frostet der Frosterfrosch im Frosch, Froster, Fragezeichen. Im Frosch, Froster, frostet der Froster-Frosch.
Da ist so ein Wort zwischen, was man nicht sagen möchte.
Richtig.
Das F-Wort.
Mhm. So, bitteschön, die letzte Froster. Challenge ist for you. Kannst du nochmal tolle deutsche Wörter, die man sofort richtig liest? Und los, bitte.
Altbaucharme? Was sind Altbaucharme? Brathering. Baumtaster? Hoffenstell? Hoffenstärcher? Was ist das denn? Was ist ein Stärcher? Hoffenstärcher.
Brauchst du eine Brille, Kevin?
Mini-Stereoanlage? Ich glaube ja. Kreischohrverband. Kreischohrverband?
Die Wörter ergeben wirklich Sinn, du musst dann aber die Betonung nochmal anders machen.
Kreischohrverband.
Richtig.
Ach, der Kreischohrverband. Mini-Stereoanlage, das kennen wir ja. Hoffensterchen.
Ja.
Das ist ja krank. Jetzt versuche ich wirklich die einzelnen Wörter. Baumtaster? Ist das richtig?
Da habe ich auch so lange gebraucht. Mach mal Baum und dann?
Baumentaster?
Ja.
Krass.
Stark, oder?
Rotzeder.
Rotze.
Urinsekten. Der ist gefährlich. Urinsekten. Urinsekten. War
ja,
richtig, ne?
Richtig.
Das ist wirklich.
Komm, das erste Wort nochmal.
Alt.
Es gibt Neubau und?
Altbau-Charme. Ich habe tatsächlich, muss ich wirklich mal gestehen, sowas noch nie Also für mich eins ganz neu. Dass man Wörter, also dass man, da muss ich mir eigentlich mal abfotografieren.
Mach doch.
Dann aber auf Zeit, ne? Eigentlich normalerweise. Hm.
Wir haben tatsächlich sowas auch im Training, integriert, dass währenddessen wir irgendwie einen normalen Satz gerade aussprechen müssen oder Rechenaufgaben, während wir Sparring oder Boxen oder so. Das ist gar nicht einfach.
Das stimmt. Also das ist, hatte ich wirklich noch nie. Und ich bin ja schon 40.
Sehr schön, dann haben wir hier auch mal als Ziel eine kleine...
Urinsekten.
Ein kleines Debüt.
Ja, ein, das ist ja was Schönes ausgedacht.
Eine Thung Twister Challenge. Was sind eigentlich deine drei Grundnahrungsmittel, die du immer zu Hause hast?
Drei Grundnahrungsmittel. Bin Eistee-Fan von Arizona, die sind immer da.
Ohne Zucker natürlich, oder?
Nee, mit Zucker. Auch für jeden, der immer, also ich habe viele Diskussionen, also viele fragen mich ja dann immer, ja, ist aber Zucker drin? Ich sage ja, aber das ist ja, also das geht nicht darum, sich ja immer nur mega gesund zu ernähren, weil ich will ja auch kein Bühnensportler, ne? Ich will ja nicht irgendwie durch die Weltgeschichte rennen und will immer jeden Tag ein Waschbrett haben, sondern man muss ja auch in gewisser Weise leben. Mhm. Und ich sage immer, wenn ich mehr verbrenne, als ich Kalorien zu mir nehme, dann geht es mir auch gut, ne? Also jetzt so vom Körper, von der Körperkonstitution. Deswegen ist bei mir Eistee mit Zucker nicht so schlimm, obwohl Zucker natürlich trotzdem nicht gut ist. Das ist auf jeden Fall immer da. Und dann gibt es eigentlich gar nicht. Käse esse ich gerne, aber der ist auch nicht immer da. Gibt eigentlich gar nicht so ein Lebensmittel, was ich ständig habe. Gibt es eigentlich nicht.
Kaffee oder Tee oder so?
Ehrlich sein. Also ich trinke lieber mehr Tee als Kaffee, weil Kaffee habe ich manchmal so das Gefühl, ich kriege Kopfschmerzen. War aber teilweise auch so, dass ich dachte, das ist vielleicht auch nur Einbildung. Aber ich liebe halt Tee.
Und so Bananen oder so, Brot, Butter, irgendwas, ne?
Es gibt immer so Phasen. Ich hatte auch mal so wieder so eine Stullenphase. Da isst man jeden Abend Stulle. Mhm. Das ist auch weg. Dann, wie gesagt, Fleisch hat man ja so als Thema. Mhm. Das war früher halt ganz gerne, aber ich habe da so ein bisschen, nehme ich ein bisschen Abstand. Mhm. Lieber dann so im Restaurant, aber ja nicht zu Hause holen. Ja, Cornflakes ist auch mal so eine Phase. Ich hatte jetzt so eine Honig-Cornflakes mal letztens. Aber die kannst du dann 2 Wochen essen, dann isst du sie nicht mehr.
Nee, genau.
Also kann ich dir gar nicht genau beantworten, die Frage.
Okay, ist ja auch in Ordnung. Was ist denn eigentlich dein Traumprojekt? Worüber und mit wem?
Also jetzt wirklich mein Job, also Projekt Olympia. Hm. Olympia ist halt Familienthema von meiner Kindheit, meiner Mutter, meinem Opa. Und das projiziere jetzt gerade auf meine Athleten. Und deswegen ist natürlich, wird es immer ein Thema bleiben und das Thema Nummer 1. Und ich will einfach meine Athleten zu Olympia bringen.
Sehr gut. Sehr schön, da bin ich sehr gespannt. Dann kommen wir so wegen, hallo Kevin, hallo.
Ich muss nicht unbedingt mitfahren, aber ich bin auf jeden Fall, also wir sind ja ein Teil, ne? Wir sind halt jetzt.
Klar.
Und gerade der Bobsport, wir haben hier so viel Potenzial im Norden, also so auch Hamburg hoch. Manche wagen den Schritt halt nicht, weil die denken, die müssen jetzt irgendwie nach Bayern, Thüringen, Sachsen. Und manche machen halt, wie gesagt, so einen Rückschritt und sagen, ja, nee, ist mir zu weit. Und sehen so nicht diese zweite Karriere so im Fokus, ne? Und kann ja nun nicht jeder mal Olympiasieger im 100-Meter-Lauf werden,
nee,
oder im Rugby oder sonst irgendwie. Ja, und jetzt sehe ich so auch ein bisschen als Projekt, den Sport so ein bisschen in unserem Nordbereich noch ein bisschen populärer zu machen, dass halt mehr Leute vielleicht den Weg gehen und probieren. Einen kennst du ja auch, den Erik, ne?
Ja, Erik Franke.
Ja.
Genau. Der war auch hier.
Ja.
Der 5. Gast. Genau. So, letzte Frage, und dann bist du fast, aber auch nur fast erlöst.
Ich habe eine dunkle Ahnung.
Kevin Kruske, was ist dein geheimes Talent?
Mein geheimes Talent. Nicht zuverlässig sein. Mein geheimes Talent. Kann ich auch schlecht sagen.
Sonst wüssten wir alle ja Bescheid, wa? Du wärst dann nicht mehr geheim.
Das sind echt schwierige Fragen, die man so selber für sich nicht beantworten kann. Mein geheimes Talent. Schwierig. Auf jeden Fall nicht Zungenbrecher. Lispelsprache aussprechen.
Ja, also
ich bin sehr einfühlsam mit Tieren. Das kann man vielleicht sagen als Talent. Also ich finde, ich habe eine ruhige Ausstrahlung auf
Tiere,
die auch bei manchen, wo man bei manchen sagt, der ist nicht mehr zu retten, der Hund. Also wir haben im Freundeskreis einen Hund, der ist ein bisschen gaga. Wir kommen immer wieder auf gleiche Thema und der ist eigentlich schon abgeschrieben. Der hat eine Störung. Wenn du kommst und er freut sich, dann fängt er an zu pullern. Und der tut mir so leid und ich habe irgendwie eine beruhigende Ausstrahlung auf den. Also wenn ich den streiche, bleibt der bei mir liegen, der ist nicht mehr so am Durchdrehen. Vielleicht ist das ein Talent, verstecktes.
Dass ich vielleicht so ein
Hundeflüsterer bin.
Ja, vielleicht. Für diesen Podcast, die letzten Worte gehören gern dir und dann sind wir erstmal bei dem anderen Teil.
Also ich möchte mich bei dir bedanken, weil ich das echt spannend finde und diesen Podcast, den du machst, und bin gerne Gast gewesen, weil ich mir die vorher auch angeguckt habe. Deswegen möchte ich mich bei dir bedanken, dass du mich eingeladen hast.
Ach, ich danke dir, dass du gekommen bist.
Und dir ein bisschen was von mir erzählen konnte. Und wir auch ein bisschen gelacht haben.
Ja, absolut. Das ist wichtig, ne? Lachen ist wichtig.
Genau. Deswegen Dankeschön.
Gern wieder.
Dass du mich eingeladen hast.
Wir machen weiter. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen an Kevin Kuske habt, stellt sie ihm auch gerne. Dann unter dem Video. Das wird er bestimmt beantworten. Oder auch auf Instagram oder wo auch immer ihr wollt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis bald und tschüss, Kevin.